alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Jetzt sind jetzt die Fußballvereine die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Was war denn das denn hin?
Es ist einer dieser Momente, auf den ich mich ehrlicherweise immer besonders freue, auch wenn es gefühlt kurz vor Mitternacht ist, aber mit diesen Menschen zusammenzusitzen, zu irgendwelchen Uhrzeiten, um über Fußball im Ganzen und aus 360 Grad Blickwinkel zu sprechen, das erfüllt mich mit Leben. Mein Name ist Nico Becksmann, das ist Schöner Neuer Fußball und bei mir sind die drei Musketiere. Kai Rippe, du bist heute ja so gut, bist zynisch gelaunt im Vorfeld. Sag mir mal so, wie ist gerade die Stimmung bei dir so? Also du hast ein Bier in der Hand, sehe ich. Du wirst dich heute wahrscheinlich wieder sinnlos betrinken, wie du das jede dritte bis 56. Folge machst.
Ja, leider nicht. Das wäre ja total schön, wenn das so wäre. Aber es gibt heute nur ein verträumtes Pilsener anbei und leider keine Reakless bis nach Meppen. Aber die Stimmung ist gut.
Ja, sehr schön. Freu mich drauf. Ich bin mal gespannt, wie das also wird. Wir haben viel vor, Picke-Packe, deswegen machen wir nicht so lange heute. Konstantin, kannst du der Öffentlichkeit mitteilen, wo du bist oder würde sie das verunsichern? Was machst du gerade?
Es würde die Leute auf alle Fälle verunsichern. Aber wie schon vor ein paar Monaten bin ich wieder im Dienste des Eishockeys unterwegs, nämlich diesmal bei der Weltmeisterschaft. Und
da, morgen, wo der Sport noch echt ist, ne?
Da, wo noch, weißt du, richtig hingelangt wird. Ne? Nicht dieses Künstliche, sondern das alles fühlt sich so natürlich an. Und wir nehmen an einem Mittwoch auf und morgen gibt es das politisch aufgeladene Viertelfinalduell zwischen Kanada und den USA. Wer das vielleicht mitverfolgt hat, als die US-Amerikaner das Olympia-Finale gewonnen haben in Mailand gegen die Kanadier in Overtime, hat danach der FBI-Director Cash Patel in der Kabine mit den US-Amerikanern gefeiert.
Ja, und was sie gesungen haben, The Courtesy of Red, White and Blue. Also da hatte ich ganz lange einen Ohrwurm von. Was die in der Kabine und danach haben das auch die ganzen Eishockey-Dudes im Club in abends gesungen. Also ist ein bisschen schwieriger Titel, muss man sagen, aber Text ist schon hart pathetisch. Aber ja, irgendwie auch sagen, ganz geil.
Die Euphorie von Kai Rippe für diesen Song lassen wir mal kurz an der Stelle unkommentiert. Konstantin, kurz, letzte Frage, kann Deutschland noch Weltmeister werden?
Deutschland ist ausgeschieden. Ja, gut, die haben die Gruppenphase nicht überstanden, weil sie gegen Lettland verloren haben.
Tommy, was macht das mit dir?
Du, ich wusste gar nicht, dass da irgendwie ein Turnier gerade stattfindet, um ehrlich zu sein. Aber es macht mich natürlich betroffen. Ja,
also ist in deiner Wahlheimat, mein Freund. Also
ja, ja,
du bist doch eigentlich Schweizer der Herzen.
Ja, absolut. Und ich weiß auch, dass mit dem EHC Biel natürlich ein EHC Biel? Nee.
Richtig?
Doch, EHC Biel. Ein durchaus guter Vertreter dieser Sportart da beheimatet ist. Ich persönlich bin aber selten in Biel, weil ich natürlich in der Deutschschweiz oder aber in der italienischen Schweiz bin. Deswegen ist mir das alles völlig egal. Hauhi, Hertha BSC, euer Jürgen.
Es gibt auch einen guten Verein, zum Beispiel in der italienischen Schweiz, wie HC Lugano. Aber was natürlich wichtiger ist für euch Fußballfans da draußen, ist es jetzt mehr oder weniger schon fast sicher. In einem Jahr ist ja die Heimweltmeisterschaft, Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland. Die Spiele finden in Düsseldorf und Mannheim statt, in den beiden großen Arenen. Aber das Auftaktspiel, die Auftaktspiele finden wo statt?
Schalke!
Vor 70.000 Zuschauern in der Felsens Arena.
Konstantin, ich hab so eine kleine Hände. Konstantin, kannst du mir einen Gefallen tun? Irgendwo während deiner Kommentatorenarbeit irgendwo so einen Satz reinbringen, aber ist alles okay hier?
Das finde ich schon auch ziemlich witzig.
Einfach nur an einer Stelle, aber ich hoffe, es ist alles okay hier.
So. Und das zweite ist immer schön, ein neuer Fußball ein bisschen featuren, irgendwie in der Eishockey-Übertragung.
Ja, aber also, ich habe das Gefühl, beim letzten Pokalfinale haben wir ihn verloren, was Promo angeht.
Aber Nico, du weißt schon, welche Sportart man danach sagt, oder? Nach Eishockey. Nein.
Kanufahren?
Ja, Kanufahren. Ja. Eishockey, Kanufahren.
Okay, den kann ich nicht sehen.
Es sinkt für Sie das Niveau.
Ja. Apropos, ich hab ein Quiz für euch. Ich probiere es mal. Von wem kommt die Zeile von Kiel bis Biel bin ich auf jedes Jam gefahren?
Ja, ach Torchmann, das ist
Dankeschön.
Doch easy.
Und damit gewinnst du, Kai Rippe, die offizielle Aufgabe, ein Quiz für uns hier zu veranstalten.
Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn. Yes, you can call me a star, but that's not what I am, würde ich sagen.
Genau.
Ja, wir fangen mit einem leichten Quiz an. Und zwar kommt es aus dem Spielformat entweder oder, aber ich habe das ein bisschen abgewandelt. Und zwar habe ich jetzt 5x2 Partien, wo ihr entweder oder entscheiden müsstet, bei welcher ihr lieber dabei gewesen wärt. Das heißt,
boah, das finde ich gut.
Ja, genau. Also die kommen fairerweise aus unterschiedlichen Epochen und ihr müsst immer im Hinterkopf haben, also das Alter von euch spielt keine Rolle. Also ihr seid sozusagen immer gleich alt, wenn ihr da hingeht, weil manchmal ist vielleicht ein Spiel irgendwie ein bisschen früher und dann könnt ihr nicht sagen, boah, da war ich erst 12 und konnte noch kein Bier trinken, dann macht das ja nicht so viel Spaß. Also ihr seid immer gleich alt.
Ich habe eine Frage. Wenn du meinst, dabei gewesen zu sein, also meinst du im Block oder auf dem Feld?
Nein, im Block natürlich. Okay. Also in einer.
Also da wäre ja Nummer 1 für mich gleich, Raiwa Kano gegen Crystal Palace gerade in Leipzig.
Ja, damit wollte ich starten. Also Freiburg, nein. Also wir fangen mal an. Also ihr habt die Wahl, ob ihr entweder beim WM-Finale 1990 1-0 gegen Argentinien in Rom oder beim WM-Finale 2014 in Rio 1-0 gegen Argentinien dabei sein könntet. Und ihr müsst euch jetzt auf was einigen. Also ihr drei, ihr könnt euch vorm Spiel treffen, könnt ein bisschen Aperitivo machen, dann gibt's die Bierchen, ihr habt Topplätze im Stadion so und könnt richtig ausgelassen dann mit der Crowd feiern. Soll das lieber WM-Finale 1990 sein oder WM-Finale 2014?
Ich bin der Älteste in der Runde, ich hau direkt mit dem Take raus, ich will unbedingt 2014.
Ich hätte erst von 1990
auf gar keinen Fall.
Italienischer Sommer, 1990.
Ach nee.
Der hat gerade über Aperitivo gesprochen. Natürlich, dann, weißt du.
Nee, ich sag euch ja warum. Weil die Weltmeistermannschaft 1990, auch wenn ich mich gefreut habe, Weltmeister, das war keine sympathische Truppe für mich. Da ist nicht viel Sympathie drin. Ich finde Lothar Matthäus, Matigas, Herget, wie sie alle heißen, alles war alles so, nee, das waren nicht meine Art von Typen, die da alle Nationalmannschaft
gespielt
haben. Bist du
eher Schweini und Poldi?
Hundertprozentig, Klose. Und vor allen Dingen, ich setze noch ein Add-on oben drauf, wenn wir das gemacht hätten, ne, WM-Finale, so wie ich uns kenne, hätten wir eine Woche draus gemacht und dann hätten wir wahrscheinlich auch das Halbfinale irgendwo an der Copacabana geguckt. Und dann hätten wir uns wahrscheinlich so gefeiert, dass wir, also die Schicht gehört ja auch mit rein, dass Konstantin und ich dann irgendwann im Laufe des Abends auf einer brasilianischen Wache in Rio de Janeiro stehen, um irgendwie versuchen, Kautionen für Tommy Mühe zu bezahlen, damit wir ihn aus dem Knast rauskriegen, weil er sich mit 26 Brasilianern angelegt hat. Oder aber immer nur 7 auf einmal, weil er quasi die durchgezählt hat.
Es ist aber süß, Nico, dass du denkst, wir müssen da Kautionen zahlen und nicht einfach die Polizisten schmieren. Aber
ja, das meine ich ja damit.
Okay.
Ja, yeah. Aber ich bin da bei Nico. Also ich würde auch 2014 wählen, einfach weil die Vorstellung nach diesem Halbfinale in Brasilien dort das Finale zu spielen. Wusstet ihr übrigens, kleiner Funfact, und das ist ja auch ein schöner Vorlagengeber für Funfacts, der Begriff 7:1 ist inzwischen in Südamerika zu einem geflügelten Wort geworden. Nämlich, weil natürlich alle sehr, sehr schadenfreudig waren und gesagt haben, wenn du inzwischen in Kolumbien oder in Argentinien irgendwie fragst, wie war dein Tag und du hattest einen beschissenen Tag, dann antworten die auf Spanisch, kann ich jetzt nicht, es war 7:1. Also das ist tatsächlich, hat sich da eingebürgert. Da wäre ich gern dabei gewesen und natürlich auch bei dem tollen Torvorlage, Schürrle, vollendet von Mario Götze.
Mach ihn!
Wahrscheinlich ja, das Tor mit dem größten Fluch, einhergehenden Fluch für einen Spieler jemals.
Auch fair.
Oder? Muss man auch dazu sagen.
Ich würde aber auch 2 WM-Tickets für ein Halbfinalticket teilen, weil ich glaube, das 7:1 gegen Brasilien in Brasilien wird wahrscheinlich das größte Fußballspiel sein.
Ich habe das hier auch noch in der Liste, ne? Also, aber
ja, gut,
das
dann machen wir weiter.
Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Also wir bleiben dabei, es ist 2014 und nicht 1990. Das
ich wurde überstimmt, obwohl ich dann trotzdem mein
Konstantin also
überzeugt. Du bist in Italien gelandet, Konstantin, ne? Ja.
Konstantin, also hat dich überzeugt, nicht überstimmt.
Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das jetzt nennen kann. Ich wusste gar nicht, dass ihr das 7-1 so krass glorifiziert. Also
das ist das größte Fußballspiel in der deutschen Nationalmannschaft in der Geschichte.
Ja?
Absolut, natürlich.
Ja, es gibt nichts Größeres.
Finale 54.
Da kannst du mir auch mit dem Wunder von Bern und dieser ganzen Scheiße kommen, dass 7-1 gegen Brasilien zu Hause bei einer Weltmeisterschaft. Was soll denn da größer werden? Ernsthaft?
Ja, aber es geht ja auch so ein bisschen darum, wo du gerne dabei gewesen wärst. Ja, also, genau das. Okay.
Ich hätte ich wäre einer dieser Fans gewesen, die auch beim 7-1 noch überschwänglich gejubelt hätten.
Ja, du wärst aber auch der gewesen, der dann die Fresse bekommen hätte am Ende.
Ja, absolut, deswegen sage ich ja. Und dann hätten wir ihn einsammeln müssen. Also ich hätte mich peinlich berührt gefühlt nach dem 5. wahrscheinlich. Und trotzdem ist es dieses Gefühl von, okay, das ist der Ort, wo du sein musst.
Aber wirklich, also findet ihr das so geil, das Spiel? Weil ich finde das Finale, also ich fand das gegen Argentinien, ich wäre lieber beim Finale gegen Argentinien als beim 7-1. Das war
ein beschissenes Spiel.
Ja, ist ja egal, aber also das war doch viel geilerer.
Aber wisst ihr, was
war doch viel spannender.
Mir ist da was aufgefallen. Ich habe genau über dieses Spiel nämlich auch schon mal mit jemandem diskutiert. Und ich glaube,
Welches jetzt? 7-1 oder Finale?
Über das 7-1. Mhm. Wenn man aus einer gewissen Generation kommt, also ein gewisses Alter hat, so dass dieses Spiel quasi sehr, sehr präsent ist, dann tendiert man dazu natürlich zu sagen, das ist das größte Spiel. Und gleichzeitig versteht total deine Nachfrage, Kai, dass man so denkt, aber echt, war es das jetzt? Weil man, glaube ich, nicht glauben kann, dass ausgerechnet das größte Spiel in meine Epoche fällt. Und ich glaube, wenn wir in 100 Jahren darüber reden, wird jeder sagen, dieses 7-1 war das krasseste Spiel.
Glaube ich eben nicht. Also das ändert sich da mal ein bisschen. Jede Generation hat so ihr eigenes Jahrhundertspiel, mehr oder weniger, weil unsere Väter-Generation wahrscheinlich dann, die reden dann gerne über 1970 und die Hitzeschlacht mit Beckenbauer, Armschlinge und so weiter. Die sagen dann, das war das geilste Spiel aller Zeiten. Oder die Generation davor sagt, 54, wir haben vom Radio, Deutschland war gerade noch in Trümmern, Wiederaufbau, wir hingen alle vom Radio, das geilste Spiel aller Zeiten. Das ist wirklich eine Generationenfrage.
Und ich glaube auch, und ich bin ein bisschen bei dir, Konstantin, wenn du ein bisschen Nationalmannschaft durchgehst, 82, WM-Halbfinale gegen Frankreich, mit Elfmeterschießen und allem drum und dran. Das ist für
Spiel.
Das ist für die Generation mit allem drum und dran und Toni Schumacher und so, das knallt richtig rein. Das ist ein 2-1 oder 1-0 von Deutschland gegen Holland im Achtelfinale?
1990, meinst du?
Ja, 1990. 1-0, 2-1, ich glaube, 2-1, genau.
Ja, safe.
Mit allem drum und dran. Das ist in den 90ern ein Spiel. Ich glaube, das ist das größte Spiel bei der Weltmeisterschaft. So.
Ey, mehr als das Finale ging an. Also ich weiß, was du meinst, aber...
Ja, wegen der roten Karte, wegen dem Skandal rund um Ruud Gullit und Rijkaard und Völler. Ne?
Deshalb. Genau das. Okay. Am Ende Weltmeister werden ist das größte Gefühl und die Euphorie. Und das haben wir alle zum Glück irgendwo schon mal erlebt. Aber da war ich ja 13 und ich war so wütend. Ich war so wütend. Ich habe so viel Emotionen in diesem Spiel gespürt damals. Mehr als beim WM-Titel abends.
Aber auch da nochmal, also ich glaube, man muss jetzt unterscheiden zwischen, das ist ein Spiel, was in meiner Generation einen hohen Stellenwert hatte, was vielleicht sogar auch spannend war, und dann nochmal zu Hause beim Gastgeber, beim Rekordweltmeister, der übrigens auch ein ganz gutes Team, eine ganz gute Band da auf dem Platz hatte, und da nach 25 Minuten 4-0 zu führen und nur noch entgeisterte, weinende Gesichter zu sehen.
Das ist
Das ist schon krass. Also das kannst du nicht vergleichen mit den anderen.
Doch, manche werten es aber nicht so hoch wie zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, 1970, diese Hitzeschlacht. Da gibt es wirklich, Vätergenerationen haben da Jahrzehnte drüber geredet, wie es da abging damals.
Ja, weil sie unser Spiel halt noch nicht gesehen haben.
Das hat dann nicht so. Ich kann dir sagen, die werden auch heute nicht anders drüber denken. Und ich habe zum Beispiel 7-1, ist bei mir gar nicht zum Gedächtnis. Weil das ist zu eindeutig, das Ergebnis war zu eindeutig.
Also ich wäre
Drama höher als zum Beispiel sowas Eindeutiges, weil das war dann langweilig am gewissen Punkt. Drama, weißt du, Golden Goal von Oliver Bierhoff gegen die Tschechen.
Hallo, wir können jetzt auch nicht alle Spiele hier, also ich bin aber auf deiner Seite, Konstantin, also mir war das auch zu glatt, aber
ich will noch eine Sache sagen. Genau. Ja, eine Sache noch, also auf die Gefahren, dass wir jetzt abdriften, was ja schon passiert ist, wenn ich jetzt aber zurückschauen müsste, obwohl ich natürlich dieses 7-1 sehr präsent habe und auch das 1-0, der WM-Moment meines Lebens ist der verschossene Elfmeter von Roberto Baggio. Meine erste große WM, die ich aktiv miterlebt habe. Und das war natürlich ein epochenprägender Moment. Ja,
schön, wie er sein Quiz hier Ja, hundertprozentig. Schön, wenn Sie ein Quiz kaputt machen, weil meins war ehrlicherweise, also ich habe, also auch nicht superlativ, aber einer von war diese Kopfnuss von Zidane. Da ist in mir was, also Zidane ist für mich der größte Fußballer, dem ich live zugucken konnte, da wahrscheinlich da größer als jeder andere Stürmer, alles andere, weil die Ästhetik, mit der Fußball gespielt hat, und dann wird der da wie dieses Bild, wo der an diesem Pokal in seinem vorbeigeht. Letzten
Spiel und so, das ist schon
im krass. Berliner Olympiastadion, der Heimat von Hertha BSC. Full Circle Moment.
Also komm, jetzt machen wir noch einmal jeder seinen WM-Moment und dann machen wir auch weiter und geben Gas. Mein WM-Moment ist, glaube ich, Alltime. Es war geil zu sagen, aber ich glaube, es ist 1-0 von Oliver Neville, 2-6 gegen.
Ja, okay, Alter, da waren wir natürlich kurz vorm Ausscheiden.
Alter, das war ein
zweites Gruppenspiel.
Da ging es um Gruppensieg.
Aber also ich habe selten in meinem Leben so viel Eskalation.
Nein, erstes also, Spiel. Ich habe gerade die Doku geguckt. Erstes Spiel gewonnen. Spiel.
Ja, es war das
erste Spiel 4-2 und es ging dann stand 0-0 in Dortmund. Oliver, also rechts geht hier, wie heißt der Dortmunder?
David Odonkor.
Hey, aber das war doch wichtig.
Oder nein, es war aber nicht so entscheidend, wenn sie unentschieden gespielt hätten, wären sie trotzdem ins Achtelfinale gekommen.
Ja, safe. Genau.
Ich habe das abgespeichert, als das war ein Do-or-Die-Tor.
Dann empfehle ich dir die ZDF-Doku, die gerade rausgekommen ist, über genau das dreiteilig, über die Ära von das Sommermärchen 2006, über Jürgen Klinsmann und die Arbeit. Ja. Ist wirklich empfehlenswert.
Ich habe auch noch im Moment, vielleicht nicht der entscheidende, aber für mich immer noch der 200 IQ-Move aller Zeiten. Das war nämlich gegen England, Achtelfinale damals bei der WM 2010, als ja Lampard eigentlich das 1-1 geschossen hat.
Ja, und Neuer die Fritte dann weggeworfen hat.
Ne? Manuel Neuer einfach weitergespielt hat, als wäre nichts passiert.
Das war auch so geil, ne?
Also, das war, wie gesagt, das war IQ 200.
Und wirft den, glaube ich, 70 Meter lang in die
nicht
andere...
Nicht ganz, aber er hat ihn einfach weitergespielt. Einfach easy weitergespielt, sogar nicht.
Er hat den abgeworfen. Nein, er hat ihn gefangen und es war ein Abwurf. Ja. Der längste Abwurf, den ich je gesehen habe. Das war wirklich sehr gut.
Der Ball war 2 Meter in der Linie eigentlich.
Und ich glaube, wenn man Lippen auf die Lippen gezoomt hätte, hätte er gesagt, eat this 1966.
So ungefähr. Also come on, wir machen weiter. Sonst, also...
Wir haben eine Frage schon geschafft.
Kai hat 7 vorbereitet.
Nee, 5. Also, wir machen die aber alle. Es macht ja Spaß. Also, ihr könnt dabei sein, 1999, wenn der FC Bayern im Champions League Finale 1-2 gegen Man U in Barcelona verliert. Oder alternativ, wie der FC Bayern zu Hause im Finale daheim 2013 gegen Chelsea verliert, nämlich mit 1-1 und 3-4 im Elfmeterschießen.
Ich nehme das 2013er, auch schon, ich bin schon wieder zuerst, aber ich würde das 2013er
nehmen. Nee, ich bin bei 1999, weil geileres Stadion natürlich auch, war in Barcelona natürlich das Ganze und einfach legendärere Mannschaft auf dem Feld, legendärer Moment. Weil die Chelsea-Mannschaft von damals, da muss man von 2013 noch ganz kurz noch, die hatte haufenweise Verletzte, die hatten ja die zweite Garde teilweise in der Verteidigung hinten drin, die mussten da einige ersetzen und es war nicht ganz
Musinga
so geil.
Musinga hat gespielt.
Ja, und es hat Salomon Kalou gespielt. Ja, also das sagt das ja wohl.
Ja, und ich sag euch aber, ich weiß noch, ich kann mich noch genau reinversetzen. Das war eine Phase, in der auch Bayern sich angefühlt hat wie eine Truppe. Tommy, das wirst du mir um die Ohren hören, aber wo es irgendwie auch in dem Spiel, eigentlich bin ich ja für die und irgendwie würde ich mich freuen, wenn die das im Finale gewinnen und so. Aber ich weiß genau, wie ich vorher sagte, aber es ist halt Didier Drogba auf der anderen Seite und für mich ist das halt einer der größten Stürmer der Zeit. Absolut. Und dann macht er dieses Tor und ich wäre ja für Bayern genau irgendwie dann wohl. Trotzdem, aber wie er diesen Kopfball, also der mehr da reinköpft, als ich ihn je schießen könnte. So, diese Szene, denn ich hätte auch gerne einen Platz direkt vor diesem Tor, also hinter diesem Tor gehabt, wenn das möglich gewesen wäre.
Und sag mal, war das dann nicht Bastian Schweinsteiger, der den Elfer verschossen hat?
Gegen den Pfosten und dann sind sie verloren.
Ja, nee, also ich wäre lieber, da bin ich bei dir, Konstantin, ausnahmsweise, beim 2-1 gewesen, weil ich glaube, weil es natürlich auch das außergewöhnlichere Spiel war. Also du hattest ja quasi diesen Sieg schon sicher und dann was innerhalb von 2 Minuten, 3 Minuten?
Irgendwie ja, Solskjaer und Sheringham. Ja, Solskjaer, genau. Also das, so. Ja, aber das Spiel ist wirklich gut. Ey, und Bayern auch mit so geilen Chancen und die haben wirklich geil gespielt.
Und die hatten auch Chancen vorher, ne? die hätten das 2-0 erzielen können. Janka hatte eine Riesenchance gehabt gegen Peter Schmeichel.
Feuerrückzieher gegen den Latte. Also, und noch so einen geilen Lupfer hatten die. Also,
und war es nicht Mario Basler, der gesagt hat, er ist Champions-League-Sieger geworden, weil als er noch auf dem Feld war, hat Bayern noch geführt, ne? Irgendwie so.
Ja, das andere war ja gewesen, dass Matthäus, das war ja auch kurz vor seinem Abgesang, hat sich ja auswechseln lassen.
Sehr gut.
wegen Oberschenkel. Und da haben ja manche danach gesagt, okay, Feigling, weil er wusste, dass er
eventuell noch bergab gehen kann. Konstantin?
Für Matthäus damals?
Ja.
Sammy Kufo.
Einfach. Nein, Thorsten Fink.
Thorsten Fink.
Der Loser.
Aber ich wäre tatsächlich.
Kurze Zwischenfrage. Folgt ihr Lell auf Instagram?
Sag mal, was ist das denn für eine Boss-Transformation? Der macht jetzt einen auf spirituellen Guru, ne? Das ist ja Wahnsinn. Er hat jetzt sogar, Obacht, Michael Ballack verziehen, dass er mit seiner Frau geschlafen hat.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Ja, weil er zu seinem inneren Frieden gefunden hat.
Der Exposter hier, der nimmt, also das ist so, im verstimmten Kämmerlein nimmt Christian Lell gerade den kompletten Fußball der 90er und 0er Jahre auseinander.
Absolut, wir machen das selten, aber hier jetzt ein absolutes Endorsement. Folgt alle Christian Lell auf Instagram, kauft seine Bücher, kauft alle Produkte, wahrscheinlich irgendwelche Heiledelsteine wird er demnächst verkaufen. Kauft
wollen
das
wir mal zum
alles.
Seminar zusammen?
Absolut. Da will ich noch mal ganz kurz reingrätschen, weil wir hatten ja gerade den Vorlagengeber von 2014, André Schürrle, der ist ja auch so ein bisschen in die Richtung gegangen. Der macht dann so oberkörperfrei, macht er auf dem Nanga Parbat.
Auf dem Kilimanjaro und so, ja,
oder
genau.
Kilimanjaro oder whatever.
Ja, aber das, genau. Das finde ich noch, das finde ich folgerichtig, nach diesem Pass im WM-Finale 2014, dass man dann nur noch oberkörperfrei auf Bergen rumläuft. Bei Christian Lell, dass er da nochmal so eine Altersmilde entwickelt und daraus direkt auch ein Geschäft macht und irgendwelche Bücher verkauft. Das finde ich großartig. Also das
ich fand immer
ich
geil
großartig.
Damals, dass Lell und Ottel, auch geile Namen, ne, die zusammengepasst haben. Es war immer Lell und Ottel zu der Jürgen Klinsmann-Zeit, dass die dann immer gespielt haben oder nicht gespielt haben. Ne, ich glaube Ottel, Sechser, Lell, Rechtsverteidiger. Und es war immer so Lell und Ottel, warum spielen die da bei den Bayern in der ersten Mannschaft?
Es war egal, ob sie spielen oder nicht.
Ja, genau.
Die und sie haben sich ja, aber das muss man ja zur Wahrheit gehört ja auch, sie haben sich dann irgendwann auch nivelliert und in der Selbsteinschätzung korrigiert, haben beide dann auch bei Hertha BSC gespielt. Rechts und im Mittelfeld.
Eigentlich hat jeder mal bei Hertha BSC gespielt.
Kann du wollen den nächsten Schritt machen nach Bayern.
Ja, absolut.
wer hat eigentlich nicht bei Hertha BSC gespielt über die Jahre?
Wollte ich gerade sagen, ich finde gut, Tommy, wenn du es schaffst, dass jedes Thema am Ende bei der Hertha endet heute.
Also bei Hashemian, also Bayern, Hertha, das können wir irgendwann, machen wir mal einen Sonderquiz zu. Wie viel gemeinsame
mit Thomas, Kraft habe ich
Thomas
schon
Helmer,
auch Wein getrunken, muss man sagen.
Also ich könnte 10 aus dem Stand kriege ich hin, ja. Die bei Hertha und bei Bayern gespielt haben.
Ja.
Ach, safe.
Machen
und,
wir aber
und
nicht.
Dann
wir
natürlich
haben
ja
erst die zweite Frage, Leute.
Ja, größte Hertha-Legende,
okay.
Alexander
also,
Mattlung.
Wir müssen weitermachen. Ich verkürze jetzt auch ein bisschen. Aber ein bisschen machen wir noch. Das macht das
nee, mach mal weiter, aber wir müssen schneller antworten. Ich finde
genau.
Das schon gut.
Also, ihr seid am Schwarzmarkt, am virtuellen Schwarzmarkt inklusive Zeitmaschine und ihr habt die Chance, Tickets zu kaufen für entweder das Champions League Finale 2005 Liverpool gegen Mailand. 3-3, 4-3 nach Elfmeterschießen für Liverpool. Also was ein Spiel. 3-0 Mailand geführt und dann kommt Liverpool mit Dieter Hamann. Also und gewinnt dann im Elfmeterschießen. Oder ihr dürft zu Deutschland gegen Argentinien 2006 bei der Heim-WM 1-1. Miro Gol macht das 1-1 und wir gewinnen 4-2 im Elfmeterschießen. Was macht ihr?
Kurze Frage. Wir wissen aber, wie beide Spiele verlaufen sind. Also wir stehen auf dem Schwarzmarkt mit dem Wissen von jetzt.
Nein, ihr wisst, wie beide Spiele verlaufen sind. Genau.
Zeitreise, ne?
Nein, das muss, so muss das Spiel sein. Ihr wisst, wie beide Spiele verlaufen sind.
Okay. Also ich fange diesmal an. Wenngleich Milan gegen Liverpool vermutlich eins der legendärsten Spiele aller Zeiten war. Ich habe zur Halbzeit übrigens aus Spaß mit meinem lieben Freund Chris gewettet. Ich meinte 50 €. Dass Liverpool noch gewinnt. Ich habe es ihm dann erlassen, weil ich natürlich, das war kein educated guess, war natürlich ein völliger freak guess. Ich würde aber alleine, um dabei gewesen zu sein, wie Jens Lehmann den Zettel aus seinem Stutzen holt, beim Spiel Argentinien gegen Deutschland natürlich dabei gewesen sein. Also da hätte ich mein Geld auf dem Schwarzmarkt.
Also Tommy wäre gerne der Stutzen gewesen, oder?
Ich wäre gerne der Stutzen gewesen.
Ja,
absolut.
Ich hätte, Konstantin sagt, du, ich war vorhin.
Ja gut, also natürlich bin ich traumatisiert bis zum heutigen Tag vom 2005er Finale. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. erzählt gehabt, dass ich am nächsten Tag Schulsport hatte und meine Mutti natürlich zu dem Zeitpunkt noch meine Schultasche oder zumindest meine Sporttasche eingepackt habe. Und ich am nächsten Morgen dann zu ihr gesagt habe, bitte pack das Milan-Trikot wieder aus, das ziehe ich heute nicht an. ja, genau.
So
deshalb,
einer warst du.
Gib mir, also nach dem Finale musste man dann erstmal ganz kurz die Farben nicht zeigen, weil es war ein bisschen zu brutal. Fucking Vladimir Smica. Aber in jedem Fall wäre ich dann doch lieber beim 2006er dabei gewesen. War ganz cool. Capiasso hat verschossen zum Beispiel. War eine geile Stimmung damals. War auch, ich fand auch die 2006er Nationalmannschaft, die war ja nicht ganz so geschliffen.
Kannst du das sagen, Konstantin? Das leuchtet mir nicht ein. Also
was?
Bei so einem Spiel, selbst eine tragische Niederlage deines Lieblingsvereins, da muss
das war
man
auch in Istanbul, da war eine riesen Tartanbahn zum Beispiel dazwischen. Das ist mir das Olympiastadion mit der riesen Tartanbahn noch lieber. Die Stimmung war nämlich beim 2005er-Finale nicht gut. Das war dieses alte Istanbuler Stadion.
Es ist aber wirklich ganz interessant. Ich glaube, ich bin ein bisschen befangen, weil ich mir diese Sommermärchen-Doku angeguckt habe. Und bei diesem Spiel ist ja die eigentliche Szene, als Oliver Kahn zu Jens Lehmann geht und ihm die Hand reicht.
Die eigentliche Szene passiert ja vorm Spiel und die wurde ja in der Doku aufgearbeitet, weil die hatten ja gegen Argentinien schon mal gespielt. Ach, nee, und die haben aber damals unseren Capitano nicht gesehen, unser Capitano. Ja. Und da hat auch Klinsmann aus 2 Metern Entfernung Ballack angeschrien. Das war doch so geil. Habt ihr das gesehen?
Ja, aber ich finde die, also ich muss sagen, dass auch dass die in der Doku richtig, richtig stark, so mit Interviewsituationen, wie Oliver Kahn darüber redet und so, da hat es mich ein bisschen aufgeladen. Deswegen, ich glaube, dass. Also wenn ich Karten für Liverpool-Block gekriegt hätte, hätte ich das gemacht.
Was hast du gesagt, Tommy? Liverpool? Achso, sorry.
Nein, ich bin natürlich bei Deutschland, Argentinien. Genau, das hatte ich gesagt. Alleine schon, weil ich natürlich keinerlei Verbindung zum weder FC Liverpool noch zur AC Milan habe, sondern natürlich Deutscher bin und Deutschland, Argentinien mit dieser legendären Torwartsituation und WM im eigenen Land. Also da regt mich schon die Frage auf, Kai. Ja.
Okay. Ja, dann richte ich die nächste auch richtig auf, weil die, also wir haben jetzt noch 2 schnelle. Wo einer jetzt einmal nicht parteiisch ist. Ihr habt die Möglichkeit, Euroleague-Viertelfinale 2022, Frankfurt-Takeover in Barcelona, 3-2-Sieg, ich glaube, ja genau, Viertelfinale war es, mit 30.000 Leuten von der Eintracht. Ich glaube, es war das einzige Spiel außerhalb von Werder in der ganzen Saison, was ich mir angeguckt habe und es war wirklich geil, also im Fernsehen habe ich es mir angeguckt. So, oder alternativ ist 2004, müsste 32. Spieltag gewesen sein oder 31. Werder wird Meister in München im Stadion 3-1. Das Schöne ist, ihr könnt ja Nico überstimmen und der muss mit, das ist das Geile. Der kann irgendwie die Werder-Tickets sehen, aber vielleicht muss er mit euch.
Du bist so ein Perversling, Alter. Sie lassen ihn schießen. Ja. Sie lassen ihn ziehen.
Aber ich frage mal die Neutralen. Also wollt ihr lieber Werder Meister sehen, werden sehen in München oder Frankfurt in Eintracht Kultfurt in Barcelona? Mit fairerweise einem geilen Auswärtsmob.
Ja, also Nico, du kannst dich zurücklehnen. Ich komme mit dir auf jeden Fall zu deinem Spiel. Denn
ich wusste es, dass du ein Bruder bist.
Also zum einen, wenn Bayern München nicht Meister wird und gleichzeitig der Herzensverein eines meiner sehr guten Freunde Meister wird, dann was Schöneres gibt es ja nicht. Und dazu kommt noch, und das ist auch sehr wichtig zu betonen, dass mir natürlich Eintracht Frankfurt dermaßen auf den Sack geht, dass ich da auf gar keinen Fall hingewollt hätte.
Ja, ich gehe mal kurz rein, Konstantin, dann kannst du wieder Gegenplädoyers halten. Lustige Anekdote. Ich habe letztes Jahr... haben wir das zusammen, Tommy, haben wir da zusammengestanden? Wo ist ja egal, aber ich erzähle es jetzt, weil ich für die Runde übergehen kann, haben unsere Agenturleute alle da und dann habe ich jemanden kennengelernt, der erzählt hat, dass er zu der Zeit, ein Deutscher, zu der Zeit in Barcelona gearbeitet hat. Und es gab ja diese Restriktion, wonach nur Leute aus Barcelona und so nur Tickets kaufen durften und sowas alles. Und er meinte nach eigener Aussage, er hat 100 Frankfurter durch Ticketkäufe ins Stadion gebracht.
Das ist so, nein, was machen wir jetzt nicht, die Vergleiche. Aber
ich wollte auch, Kai, ich wollte auch. Nee.
Ja, genau.
Great Minds Think Alike.
Er lag auch da.
Okay. Liam Neeson der Neuzeit ist das.
Ja, ich finde das so. Ja, genau, den war mir klar, dass der kommt. Aber trotzdem finde ich, das macht diese Geschichte schon lustig, aber niemals. Ja.
Nee, also ich bin auch dafür, wir verfolgen Werder Bremen. War das eigentlich dann auch mit Ailton im Becken, wo er nackt rumgelaufen ist? War das
ja.
Das? Ja. Gut, dann möchte ich gerne eine Karte für die Kabine haben bei der Meisterfeier im Anschluss, weil es einfach lustig war.
Und wisst ihr, wer da im Stadion
dazu sagen,
war? Das war schön.
Ich muss dazu sagen, dass das Spiel Frankfurt gegen Barcelona, also in Barcelona natürlich schon cool war, wo ich, bei Barcelona, ich weiß nicht, ob die Heimfans, ich keine Ahnung, die so richtig ernst genommen, oder ich weiß nicht, was mit denen los war, es war sehr, sehr komische Stimmung, es war nur Frankfurt und nix Barca, und zugleich einfach beim anderen Spiel war ein bisschen mehr auf der, stand ein bisschen mehr auf dem Spiel insgesamt.
Und das Tragische an der Geschichte ist ja, ich war nicht da. Und weißt du, warum ich nicht da war, Kai?
Musstest du irgendwas mit Hip-Hop machen?
Nein. Weil ich mir gedacht habe, meine Jungs sind nach hingefahren und ich dachte, nee, wir verlieren in München. Und ehrlicherweise, da war auch noch budgetär, so musste ich ein bisschen mehr überlegen, was mache ich denn jetzt? Wie mache ich das denn? Und habe überlegt, nee, ich mache das anders. Ich habe mir Karten für Leverkusen und Rostock, die Spiele am 33. und 34. Spieltag gekauft. 2-5 und 1-3. Ich habe halt einfach mir zwei Spiele von einer Fußballmannschaft mit 3,5 Promille durchschnittlich im Turm angeguckt, aber ja.
Und sollte das Spiel Barcelona-Frankfurt jemals verfilmt werden, dann wird es heißen Chandlers Liste.
Schwierig, aber okay.
Aber damit haben wir den Titel der Folge.
Ja, Chandlers Liste ist schon ziemlich mehr. Okay, also damit hören wir jetzt auch auf.
Konstantin stirbt gerade innerlich. Aber schreib schon mal auf den Titel. Wir haben einen Titel für die Folge.
Over to you, Nico. Also ich glaube, Quiz beendet. Mic drop.
Konstantin meinte ja noch vor der Sendung, was ihr denn da draußen nicht wisst, ich habe nur begrenzte Möglichkeiten zu schneiden.
Eieiei. Gut, so wird man auch weggecancelt. Yeah. War nicht mit euch, muss ich sagen. Ich glaube, das Quiz ist vorbei. Wie schaffen wir eigentlich jetzt den Turn von Timothy Chandler zu Weltmeisterschaft? Ah, sind beide Amerikaner.
Das ist mein Job. Das ist mein Job. Das ist mein Job. Mach dir keine Sorge. Denn,
bin gespannt.
Nee, also der billigste ist, wenn wir bei Timothy sind, dessen Saison und die von Eintracht ist definitiv ein Lowlight für jeden Eintracht-Fan, wenn sie mit Gedanken noch in Barcelona sind. Was ich mit euch jetzt aber machen möchte, und ich hoffe mal gucken, wie schnell wir dabei sind. Wir sind kurz vor Saisonende. Eben gerade hat hier während der Aufnahme Crystal Palace mit Glasner gerade die Conference League gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Hat er nochmal einen abgeräumt. Führt dazu, dass, wenn Arsenal das Finale der Champions League gewinnt, dass alle drei Titel nach England gehen. Nur mal so als kleine Randnotiz. Aber was ich von euch jetzt eigentlich haben möchte, ist ein Gefühl für das Lowlight und das Highlight dieses Fußballjahres. Denn die WM kommt, da werden wir noch drüber reden, auch gleich und so. Aber mal ein bisschen zusammenfassen von dem, was da los ist. Und Tommy, wir fangen bei dir einfach mal mit Lowlight an. Erzähl mal. Und wenn du nicht Hertha BSC und diese verfickte Saison in der zweiten Liga sagst, bin ich persönlich beleidigt.
Nein, also natürlich würde ich das sagen. Ich finde, das liegt aber ein bisschen zu nah. Und ich würde mal ein völlig unerwartetes Lowlight nennen. Nämlich das Ausscheiden des FC Bayern München in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Denn ich muss dir sagen, ich habe selten erlebt, zwei Dinge. Zum einen, dass ich eine Mannschaft des FC Bayern München sympathisch finde. Das hat Vincent Kompany geschafft. Er hat quasi Fußball-Deutschland geeint. Und gleichzeitig habe ich selten erlebt, dass bei einem Vereinsspiel so eine Nationalmannschaftsstimmung im Land war. Also vor diesem Rückspiel war doch irgendwie ganz Deutschland irgendwie gehypt und aufgeheizt. Und
mehr
hat
als
irgendwie,
zur WM, ne? Ist die beste
oder?
Nationalmannschaft der
schon
FC Bayern.
Irgendwie. Und das tat mir dann aber auch leid, vor allem aber auch durch die Art und Weise, weil man nämlich gesehen hat, Paris Saint-Germain, du kannst von dem Konstrukt halten, was du willst. Aber was eine geile, gute Truppe das war. Und wie die Bayern München einfach auch auf der Taktiktafel quasi geschlagen haben. So, und das war mein Lowlight, weil ich hatte wirklich, ich hatte Bock. Ich hatte Bock, dass Bayern ins Champions-League-Finale kommt und das Ding auch holt. Das war, glaube ich, wirklich mein Lowlight.
Finde ich ehrlicherweise einen ganz guten Call. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Ist auch die Frage, ob wir es kommentieren wollen. Wenn, dann könnt ihr auch immer irgendwie was dazu sagen. Ich fühle es aber schon, weil ich auch wirklich eine echte Enttäuschung gespürt habe nach diesem Spiel. So, inklusive der Tatsache, dass du bei Paris auch von, du konntest sie früher auch mehr hassen oder mehr abneigen dafür, dass sie mit den den Superlativen, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, aber mit den Dreien da rumhantiert haben und die sich jetzt, die auch Geld ausgeben und das sind alles teure Spieler, aber du ja auch von der Geschichte her siehst, dass PSG das ähnlich macht, da sind ja ganz viele Parisien in dieser Mannschaft. Der komplette Kader besteht insgesamt aus, ich glaube, 10 bis irgendwie 12 Spielern, die alle aus Paris oder den Manieus kommen. Das heißt, die haben es auch geschafft, mit der Verbindung zu der Qualität Top-Team zusammenzustellen, das einfach eine andere DNA hat. Konstantin guckt mich an, als ob ich gerade Lügen erzähle.
Ja, in der Startelf ist jetzt nicht unbedingt sind nicht so viele Pariser.
Ich habe von Kader gesprochen. Ja, ich habe von Kader gesprochen.
Trotzdem natürlich ein Milliardenkonstrukt, aber Luis Enrique macht, glaube ich, die Sache etwas sympathischer. Einer der besten Spieler der 2000er aus meiner Sicht.
Mhm. Kai, dein Lowlight.
Ja, ich habe gerade ein Highlight, aber damit kann ich nicht starten, ne?
Dann mach das Highlight.
Also ich glaube, das Highlight oder eins der Highlights für mich ist die Wiedergeburt von meinem zweitliebsten Verein, dem FC Schalke 04. Und dass wir die nächstes Jahr wieder in der ersten Liga begrüßen dürfen, das finde ich schon ziemlich gut. Also ich muss sagen, guckt er jetzt nicht so wirklich hin, aber ich war tatsächlich auch bei ein, zwei Spielen und das ist schon auch immer ein magischer Support, den die da hinzaubern. Und allein wegen der Fanbase finde ich das schon so geil, dass sie wieder da sind. Jetzt ist mir übrigens auch schon ein Lowlight eingefallen, aber wollt ihr noch irgendwas zu Schalke sagen?
Ja klar, ich moderiere dich zu deinem Lowlight nachher. Ja, habt ihr was? Ich habe immer direkt einen dazu, weil ich kann sagen, ich habe ja bei Rocket Beans im 2. Zweitliga-Format und das meine ich jetzt nicht von wegen Schulterklopfen, aber es war total lustig, weil wir darüber gesprochen haben und alle durch die Bank halt gesagt haben, ja, Schalke 04, die werden, vielleicht schaffen sie den nächsten kleinen Schritt und holen sich mal aus dem Keller raus und sowas alles. Und irgendwas in mir, wahrscheinlich ist es auch das Soufflösen-Gefühl von Oliver Pillard, Onkel Pillow an meiner Seite, der Schalke-Fan ist, der mir die ganze Zeit erzählt hat, oh, lass mal ab, was sie da machen. Dass ich dann in dieser Sendung auch meinte, wer weiß, und am Ende spielt Schalke um Aufstieg mit und keiner weiß warum. Und das macht die ganze Geschichte so geil, weil es sich wirklich nachweislich nicht danach angefühlt hat, als ob Schalke 04 ernsthaft die Chance hat, gegen Supermächte wie Hertha BSC sich durchzusetzen. Und diese zweite Liga zeigt halt, Düsseldorf steigt ab, Elversberg steigt auf und Schalke 04 wird Meister. Absurder geht's eigentlich nicht.
Ja, und jetzt hast du gerade schon so halbrichtig gesagt, keiner weiß warum. Ich glaube, ich weiß warum. Denn wir haben alle kollektiv lange die beste zweite Liga aller Zeiten verwechselt mit der spannendsten zweiten Liga aller Zeiten. Denn die beste war es bei weitem nicht, wenn du dir die Punkteschnitte anguckst und wenn du siehst, wer eigentlich alles hätte aufsteigen können. Und ich glaube, Schalke waren die einzigen, die abgewichst genug waren, übrigens auch mutig genug, um einfach mal den kompletten Kader auszuwechseln und einen Trainer zu holen, den kein Mensch kannte.
Im Winter auch nochmal nachzukaufen. Ne?
In dem Fall haben sie im Winter das komplette System geändert. Das heißt, also die erste Saisonhälfte von Schalke 04 hatten die zweitschlechteste oder schlechteste Passquote mit Eintracht Braunschweig zusammen. Eintracht Braunschweig, klassischer Abstiegskandidat in dieser Saison. Und dann zur Winterpause holst du Aouchich und Dzeko unter anderem und baust du mal komplett um und hast plötzlich ein Offensivsystem mit höherer Passquote und spielgestalterischen Elementen. Sehr, sehr interessant, aber Miron Muslic Wahnsinn, war ja an sich schon bekannt gewesen vorher. Aber natürlich, klar, war ein bisschen komisch.
Ich kannte den auch nicht.
Hat bei Serkle Brügge gute Arbeit geleistet, hat sich einen Namen gemacht, war dann ja bei Plymouth Argyle. Und da war ja das Interessante gewesen, dass viele bei Plymouth, weil er sich ja da so ein bisschen im Bösen mit denen getrennt hat, hat sich mehr oder weniger rausgepresst aus dem Vertrag, weil er keine Bock auf dritte Liga, weil die abgestiegen sind ja. Hat er von Rain Rooney übernommen bei Plymouth. Hat er dann dort viele Scherben hinterlassen, die haben alle gemeint, ah, mit dem wird's nix, der spielt unattraktiven Fußball. Hat er dann auch gemacht eine halbe Saison, also hat trotzdem geklappt. Also sehr, sehr spannend. Und ja, jetzt müssen sie gucken, ob sie jetzt Edin Dzeko noch halten können.
Und man muss halt schon sagen, ich erinnere mich daran, als dieses Gerücht aufkam, beziehungsweise als es vermeldet wurde, dass Edin Dzeko zu Schalke wechselt. Da haben wir uns alle angeguckt und das war ja wirklich auch so eine 50-50-Nummer. Entweder macht ihr euch jetzt hier völlig zum Affen, ja, so nochmal so einen Fußballrentner zu holen, oder aber es geht völlig auf. Und ich glaube, Schalke 04 ist in dieser Saison, in der ersten Hälfte oder aber auch in der zweiten oder aber auch in der Winterpause, viele Risiken eingegangen und es hat sich gelohnt und es hat sich bezahlt gemacht und deswegen sind sie völlig zu Recht aufgestiegen und ich glaube, es ist der Region und dem Verein zu gönnen, wenngleich ich natürlich, anders als Kai, kein Fan bin. Ja, muss ich auch zugeben.
Aber und es ist interessant, ein ultra wichtiges Element für die Fußball-Bundesliga und dafür, dass wieder ein bisschen Leben in den Fußball in Deutschland kommt. Ich habe das gemerkt am Derby HSV Werder, wie wichtig Dortmund gegen Schalke einfach für den deutschen Fußball wird. Das ist eine Lebensader.
Und spannend eben, dass jetzt mit dem Aufstieg von Schalke oder mit dieser Erfolgsphase plötzlich Frank Baumann wieder ein starker Mann im deutschen Fußball ist. Ben Manga, der Kaderplaner, wurde jetzt herausbeordert, kriegt noch 1 Million Abfindung, aber ist zumindest weg. Und Frank Baumann hat den ganzen Laden jetzt an sich gerissen. Und der wird jetzt sogar so als Aufstiegsmacher, zum Beispiel vom Kicker charakterisiert, weil er jetzt zum zweiten Mal einen Aufstiegskader gebaut hat. Erst mit Werder Bremen, jetzt mit Schalke 04. Und jetzt ist er der machtvolle Strippenzieher bei Schalke. Hätte wahrscheinlich vor einem Jahr auch keiner gedacht.
Kann ich dir sagen, hätte keiner gedacht. Ich weiß noch, auch als Pillow, da bin ich mit der Pillow-Schalke intern quasi, ne, als Baumann gekommen ist, hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil der nichts von dem gehalten hat bei Werder Bremen, weil er der festen Überzeugung ist, dass das die Pflaume ist, die Werder Bremen beinahe in den Abgrund gestoßen hat. Und ein Jahr später muss er mir quasi auf die, also salutieren und sagen, ja, hast recht gehabt. Das ist doch besser, der ist doch besser, als ich gedacht habe. Konstantin, ich brauche von dir auch Low und High. Ich will aber direkt anschließen, weil es einfach die Monsterbrücke ist, weil mein Lowlight müsste sein, da bin ich wie bei dir, Tommy, dass Werder Bremen einfach eine beschissene Fußballsaison gespielt hat, die mir richtig viel getan hat mit so vielen fehlenden Komponenten. Ich mache aber ein Highlight draus und das ist das, was ich eben schon angedeutet habe, die beiden Derbys. Und damit meine ich auch die Niederlage beim HSV, genauso wie den Sieg bei Werder Bremen. Und ich sag auch, warum die Niederlage. Ich habe das bestimmt auch in diesem Kontext schon mal erzählt. Da draußen ist immer diese eine Geschichte. Ich bin dahin. Es ist wieder Derby. Ich bin im Stadion. Ich will ein Spiel gewinnen. Und ihr werdet das alle kennen, die Fußball schon mal intensiv gelebt haben. Du hast es dem Stadion angespürt. Das wird heute nix. Jeder von diesen liebgemeinen HSV-Trotteln, die da um mich rumgelaufen sind, die da wie aus voller Inbrunst, du hast es durch die Adern gespürt, wie sie heute alle ein Derby gewinnen wollten, haben so eine Energie in diesem Stadion erzeugt, da ging nix. Und das Gleiche habe ich aber umgekehrt. Ich rede vom Hinspiel.
Ah, okay.
Ich sage, dass die Hinspielniederlage im Volksparkstadion war eins meiner Highlights, weil es wahnsinnig wehgetan hat, aber mir wieder ein Gefühl von Leben, von Fußball-Emotionen gegeben. Es hat wieder den alten Nico, der irgendwie will, dass das schmerzt und dass ich wirklich nach so einem Spiel im Arsch bin. Das hat mir dieses Derby wiedergegeben. Und das habe ich mir im Rückspiel im Weserstadion zurückgeholt. So. Und allein die Energie in diesen beiden Spielen ist mehr wert als und geht auch weit darüber hinaus über den Rest der schlechten Saison. Ist mir egal. Wir sind drin geblieben, Haken hinter, jetzt sollen die vernünftige Arbeit machen. Aber diese Derbys, das war mein Highlight. Auch die Niederlage.
Gut, ich habe auch ein Highlight.
Erstmal muss Konstantin dran.
Ach so, ja. Entschuldigung.
High oder Low, Konstantin?
Ich mache erstmal ein Lowlight. Er hätte da mehrere auf Lager, unter anderem das Europa-League-Finale von kurzem, aber ich nehme mal Spygate in England, was jetzt ein großes Thema war, die letzten 2 Wochen. Dahingehend, also wer es vielleicht mitbekommen hat, Tonda Eckert ist ja der Shootingstar gewesen, der Trainerszene, wurde von Johannes Spors, den er in Leipzig kennengelernt hat, ja hochgepäppelt, schon bei Genoa mit eingestellt und jetzt wurde er dann kurzerhand als vom U21-Trainer zum Cheftrainer im November befördert, beziehungsweise im Dezember wurde das Ganze klar gemacht, hat dann Southampton in die Championship Playoffs gehievt mit einer ganz, ganz starken Serie. Und Southampton war dann auch im Halbfinale gegen Middlesbrough. Ist ja so, die ersten beiden der Championship in der zweiten Liga steigen auf. Dann die darunter die 4 spielen eine Playoff-Serie aus, Halbfinalspiele und dann ein Finalspiel. Und man stand gegen Middlesbrough im Halbfinale. Und dann kam raus, oder dann wurde jemand, ein Scout aus dem Staff von Tonda Eckert erwischt, wie er gespied hat. Also der quasi hinter Baum versteckt war, um das Training von Middlesbrough auszuspionieren. Und das ist ja in England verboten. Und jetzt ist eventuell die Karriere von Tonda Eckert und also Spors und Eckert sind quasi mehr oder weniger erledigt jetzt in Southampton und in England. Ich fand es deshalb ein Lowlight, weil natürlich abseits jetzt von dieser Komponente, wer da involviert war. Du spielst in dieser riesigen zweiten Liga 700 Spiele ungefähr, bist dann in den Playoffs und wirst dann disqualifiziert, nachdem du das Halbfinale gewonnen hast, weil du dreimal deinen Gegner ausspioniert hast. Und Southampton wurde ja am Ende aus den Playoffs disqualifiziert. Middlesbrough hat am Ende das Finale gespielt und auch noch verloren gegen Hull City. Also das heißt, die ganze Saison, die du eigentlich geliefert hast, wurde dadurch kaputt gemacht, dass du eben ein bisschen Control-Freak bist und deinen Scout zu ein paar Teams geschickt hat, um auszuspionieren. Ist an sich brutal. Ich glaube, es gibt sogar Spieler, die jetzt den Verein verklagen wollen. Aufgrund dessen, weil die sagen, Leute, ihr habt uns hier alles versaut. Ihr habt uns quasi Geld gekostet.
Ich muss aber sagen, also Johannes Bors, ja auch hier wieder Full Circle Moment, war teilweise ja auch sportlich verantwortlich für Hertha BSC, wenn man ja so will, unter 777. Aber wie großartig ist das eigentlich, dass der dann da hingeht zu seinem Scout und sagt, pass mal auf, wir wissen nicht, wie wir gegen die gewinnen sollen. Du fährst da mal zum Training und versteckst dich hinterm Baum und ja, guckst mal zu, was die machen. Und alle so, ja, ist eine geile Idee, das machen wir.
Aber ist das, oder hat der Scout das selber entschieden? Also das ist ja so schwachsinnig alles, ne? Also
hat er nicht, also es war von Tonda Eckert, ist ein Kontrollfreak. Also Eckert ist ein Kontrollfreak, der, wenn der glaubt, dass er verliert, er schaltet ja einen Panikmodus und der Panikmodus war dann zum Beispiel gegen Middlesbrough da gewesen, weil er unbedingt wissen wollte, ob zum Beispiel ein Spieler mittrainiert und dann fit ist für dieses Rückspiel. Halbfinale, darum ging es nur.
Ja, also Sun macht da zwei kleine Löcher rein in die Sun und geht hinter den Baum.
Er stand also da, aber falsch rum, die Zeitung.
Es gab drei Spionage-Trips, zwei wurden ja später auch noch festgestellt. Bei der einen sogar hat man Oxford im Dezember ausspioniert, dann trotzdem verloren gegen Oxford, also so gesehen, whatever. Aber jetzt bei dem Middlesbrough-Trip war ja noch was Interessantes. Also der Scout, das war so ein 23-Jähriger aus dem Team, ich glaube, der war sogar eher Praktikant, also so ne, einfach großer Staff, war einer dabei. Gut, du fährst jetzt nach Middlesbrough, hier ist das Zugticket, ab geht's. Und er hat sich auch ein bisschen dumm angestellt. Der wurde ja dann entdeckt von einem, sagen wir mal, Mitarbeiter von Middlesbrough, der hat dann gesehen, okay, was machst du hier? Dann ist er weggelaufen, in den Golfclub rein und hat sich auf der Toilette umgezogen, ist dann rausgelaufen, hat gedacht, er wird nicht erkannt, weil er sich umgezogen hat. Also war er plötzlich, weiß ich, einen Hoodie getragen
genial
hat. Also.
Genial.
Also, und man muss dazu sagen, in Deutschland ist ja Spionage komplett erlaubt und auch Trainer reden darüber. Also
im Fußball, Ole Werner hat da, Konstantin, das ist eine wichtige Einschränkung.
Spionage im Fußball ist erlaubt. Ole Werner hat zum Beispiel darüber geredet, dass er bei seinen vorherigen Stationen, eventuell bei Werder Bremen, auch teilweise Drohnen eingesetzt hat, wenn zum Beispiel das gegnerische Team gerade einen Trainerwechsel vorgenommen hat. Hat er jetzt vor kurzem mal drüber gesprochen, im April. Aber das Lustige ist jetzt, Full Circle Moment da, 2024 wurde ein Scout von Turin, vom FC Turin erwischt, bei der Spionage, also er hing im Baum drin, hat einen Hut auf, Sonnenbrille, hing im Baum, hat das Training von der Roma ausspioniert und die Polizei hat ihn quasi dabei entdeckt und dann irgendwie abgeführt oder so, weil es damit nicht erlaubt war. Der Trainer damals war Ivan Juric, das war im Februar. Ein paar Monate später hat er dann Roma übernommen als Cheftrainer, also die Mannschaft, die er ausspioniert hat, also ausspionieren ließ. Und im Dezember desselben Jahres wurde er Cheftrainer von Southampton.
Zufall?
Ist es noch Zufall oder ist es eine ganz, ganz große...
Die X-Files, die schöne neue Fußball-X-Files.
Die haben sich zuerst gehört. Das wird die Hidden-Folge. Am Ende dieser Folge wird es so noch einen Teil geben, wo dann Konstantin Eckner da noch ein bisschen detaillierter drauf reingeht.
Ja.
Also bis dahin haben wir noch mal was zu tun. Highlights.
Sollten wir vier uns in der kommenden Woche öffentlich nicht mehr zu Wort melden, dann hat man uns mundtot gemacht. Ja. Diese Folge wird nur ausgestrahlt, wenn uns etwas zustößt.
Falls ihr nächste Woche keine Postings von Kai Ripper auf Instagram seht, solltet ihr euch um uns Sorgen machen.
Ja, ich glaube, der Zugriff ist dann eher auf Tommy und mich gedacht, weil ich bin ja gerade nicht in Berlin, weil der Vater von Tonda Eckert ist ja Berliner. Tonda Eckert ist ja aufgewachsen wo? In Neukölln.
So.
Oha.
Der macht...
Einer von uns.
Der macht keine Gefangenen. Kollege von Antonio Rüdiger in der Jugend von Hertha Zehlendorf.
Natürlich. So, ihr Lieben, also, ich habe auch ein Highlight. Und ich möchte, dass ihr mir da auch ein bisschen den Raum gibt, um das zu erläutern. Denn es könnte auf den ersten Blick ein bisschen schadenfroh wirken. Mein Highlight ist natürlich der Abstieg des VfL Wolfsburg. Und ich möchte auch erklären, warum. Nicht etwa, Weil ich den Fans, weil ich weiß ja durchaus, was es bedeutet, abzusteigen. Und ich weiß, das ist ein sehr beschissenes Gefühl. Insofern, ich möchte explizit die Fans ausklammern. Ich möchte auch all diejenigen ausklammern, die vielleicht beruflich Schaden genommen haben, weil sie entlassen wurden oder weil sie weniger verdienen oder wie auch immer. Und ich möchte vor allem auch ausklammern, dass, glaube ich, gerade um die schwierige finanzielle Situation des VW-Konzerns und der Schließung von irgendwelchen Fabriken und sonst wie, da, glaube ich, auch gerade nochmal so ein neuer Zusammenhalt entstanden ist. Ja, da möchte ich alles ausklammern. Was ich aber gut finde, ist, dass egal wie viel Geld du hast, egal ob du den sechstteuersten Kader der ersten Liga hast. Wenn du scheiße arbeitest, steigst du ab. Und das ist die Erkenntnis der Saison für mich. Und das finde ich gerade nach den beiden Darbietungen in den Relegationsspielen. Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, aber wer dort der Erstligist war, hat man mindestens aber im zweiten Spiel sehr, sehr eindeutig gesehen. Und das war nämlich Paderborn und nicht etwa der VfL Wolfsburg. Eine durch und durch unsympathische Truppe, die zu keinem Zeitpunkt versucht hat, sich aufzubäumen. Und Geld schießt eben keine Tore. Und ich glaube, damit hat der Fußballgott nochmal ganz kurz etwas zurechtgerückt. Deswegen mein Highlight, der Abstieg des VfL Wolfsburg. Liebe Grüße nach Wolfsburg. Stille.
Ja, Mic drop.
Nichts dazu zu sagen, Jungs? Was ist los mit euch?
Kai hat gerade auf sein Aktienportfolio geschaut und hat gesehen, dass die VW-Aktie wieder gesunken ist anscheinend.
Ja, ich bin gar nicht so schadenfroh beim VfL. Also ich kann mit Tommys
Tommy ist auch nicht schadenfroh.
Nee, ich hat kann da schon mit was mit anfangen. Also dieser Take irgendwie, wer scheiße arbeitet, steigt ab. Das finde ich auch ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Auch in der Radikalität, dass sie halt nicht scheiße arbeiten und doch noch 15. werden. Also das, da kann ich schon was mit um.
Ich finde ja genau, das ist ja auch wirklich also auf den Punkt gebracht, worum es geht. Wenn du dir anguckst, mit welchem Kaderwert die gegeneinander gespielt haben und ich weiß nicht, wer, ich habe nur den Halbton, aber der letzte Spieler, der in der 80. irgendwann eingewechselt wurde, hatte einen Kaderwert, der war im Prinzip so hoch wie der vom kompletten SV Paderborn. Dann ist es genau das, was Tommy sagt.
Ja,
und dann ist es vielleicht auch ganz schön, weil wir es in der Vergangenheit immer wieder hatten und dieses Jahr ja sogar zweimal, das Geld nicht alles löst. Und das ist ja Fortuna Düsseldorf auch in einer gewissen Form. Im kleineren und nicht ganz so extremen Rahmen, aber in dieser zweiten Liga ja auch ein kleines bisschen passiert.
Ja, aber das finde ich schon einen breiten Stretch. Also bei Wolfsburg ist, finde ich ja schon auch ein bisschen offenbarend, dass da jetzt auf einmal Christian Eriksen dann der Kapitän war und der Heißmacher. Das spricht ja jetzt auch nicht dafür, dass die irgendwie eine gewachsene Struktur im Kader hatten. Eigentlich ist das ja irgendwie die Maxi-Arnold-Rolle gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der zum Schluss verletzt war oder aussortiert.
War länger verletzt.
Länger verletzt.
Immer wieder verletzt.
Also ich finde Christian Eriksen jetzt auch, ich habe überhaupt nichts gegen den, also aber irgendwie, dass einer so ein bisschen dazukommt und dann auf einmal der Führungsspieler ist, ist schon, finde ich, ein Stück weit bezeichnend für eine nicht nachhaltige Kaderpolitik und dass die dann halt zu einem Abstieg führt. Das finde ich irgendwie auch erstmal gut und konsequent. So, auf der anderen Seite bin ich tatsächlich gar nicht so schadenfroh bei Wolfsburg. So dieses, ey, der reiche Verein, bla bla bla. Ich finde, Wolfsburg ist bei mir eher neutral angesiedelt. Gar nicht so im Anti-Bereich.
Also wie gesagt, ich habe ja extra so Disclaimer gemacht. Ne? Also ich will da wirklich keine Schadenfreude wissen, sondern ich will einfach, es hat ein bisschen mein fußballerisches Weltbild gerade gerückt, dass eben passieren kann, weil einen Abstieg wünscht man nun wirklich gar keinem. Aber in dem Fall haben sie sich wirklich redlich verdient. So. Und für uns natürlich doppelt scheiße. Jetzt mal, und wenn ich uns sage, wisst ihr natürlich alle, ich meine Hertha BSC.
Es ist so geil, wie jede Sache hier bei Hertha BSC endet.
Naja,
oder?
Weil natürlich, und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, ein Aufstiegsplatz direkt schon mal wieder weg ist. So, und,
oder eben nicht. Oder eben nicht.
Oder das eben nicht. Aber, ja. Das ist eben die Frage. Da würde mich mal interessieren, wie ihr das seht, weil also ein Take wäre ja durchaus, dass der VW-Konzern angesichts seiner wirtschaftlichen Lage auch einfach sagt, so Leute, die Nummer ist jetzt aber auch mal durch. Wenn überhaupt, konzentrieren wir uns auf die Frauen.
Haben sie doch schon gesagt.
Haben sie schon gesagt? Oder? Das ist, weiß ich nicht.
Irgendwo habe ich so eine Botschaft im Kopf, dass auf jeden Fall es einen vernünftigen Etat für den direkten Wiederaufstieg gibt.
Höchster Zweitliga-Etat ever wird es
geben. Okay, dann sind wir da bei 60, 70 Millionen wahrscheinlich so.
Genau, wir müssen natürlich auch sagen, auch wenn es dem VW-Konzern nicht so gut geht, 60 Millionen ist jetzt keine Summe für einen der größten Automobilkonzerne der Welt. Ne? Also diese, da geht es ja um andere Summen, wo die dann quasi ansetzen müssen. Aber die wollen, glaube ich, auch jetzt einfach, weil das dann noch ein größerer Reputationsschaden wäre, wenn jetzt irgendwie der VfL Wolfsburg in 3 Jahren in der vierten Liga spielt plötzlich. Also sie werden höchsten Etat wahrscheinlich aller Zeiten haben in der zweiten Bundesliga. Klar, natürlich, Inflation spielt da eine Rolle, aber trotz allem. Also ist natürlich klar, es kann sein, dass die jetzt einen Kader zusammenbauen, der dann da komplett durchmarschiert oder eben auch nicht. Das ist das Spannende, ne? Weil es gab auch schon den einen oder anderen Club, ich kann mich erinnern, als 1860 mal nach einer längeren Zeit Bundesliga abgestiegen ist in die zweite Liga. Und da hatten die dann von Spieltag 1 an gemeint, ja, das ist hier die Abschiedstournee, zweite Bundesliga, wir steigen ja eh wieder auf. Und dann sind die jahrelang in der zweiten Bundesliga geblieben und nie mehr aufgestiegen.
Da fiel mir jetzt auch noch ein anderer Verein ein, wo sich das gerade so ein bisschen abzeichnet, seit 3-4 Jahren. Und ich kann
aber über
da
den Moment
nur,
nicht reden, über den reden wir ja sonst auch nie.
Kann da nur Karl Lauterbach zitieren, da kann ich nur warnen, da kann ich nur davor warnen, auch mit über 60 Millionen Kaderwert steigt man nicht automatisch auf. Liebe Grüße nach Elversberg, die es, glaube ich, mit 23 Millionen geschafft haben. Das ist kein Selbstläufer.
Was halt meine ich davon, dass jetzt Elversberg und Paderborn hochgekommen sind? Ist natürlich dann auch, also wir kommen jetzt nochmal auf die Dörfer, ne?
Kumuliert sind wir da bei 15.000 Einwohnern, oder?
Irgendwie ja, so genau, das ist
ein bisschen mehr.
Das ist eigentlich auch, also theoretisch auch mein, wäre auch mein Lowlight eigentlich, aber ich nutze es nicht. Ich gebe nochmal an Kai, der hat ja noch einen.
Ja, mein Lowlight, das haben wir sogar zusammen erlebt, Nico. Das war, glaube ich, das Auswärtsspiel von Werder bei St. Pauli. Das war schon auch richtig bescheiden.
Mio also Backhaus.
Mit dem Backhausfehler.
Du warst nicht in Köln, das war noch schlimmer.
Doch, klar war ich in Köln.
Also, du warst auch bei Köln gegen Werder?
Ja, klar.
Ich finde, das ist noch schlimmer.
Oh, also, denn ich könnte dann fassen wir die beiden zusammen. Also, du hast noch, glaube ich, noch mehr Auswärtsspiele. Ich hatte, glaube ich, 4 dieses Jahr, aber die Hälfte davon war echt zum Wegwerfen. Also,
Augsburg.
Köln und Pauli, beide sowas von beschissen.
Augsburg. Also dieses Jahr war es kein Spaß, Werder-Fan zu sein. Ah. Wirklich. Das hat wieder richtig wehgetan. Was auch dazu führt, was ich meine, du spürst wieder was in den Venen, aber also du hast das bei St. Pauli gehabt, das weiß ich, aber bei mir war die Rückfahrt nach diesem Köln-Spiel, da war ich am Boden. Da war ich zum ersten Mal seit Abstieg wieder so am Boden und das unangenehm.
Ja. Aber machen wir an Werder einen Haken dran.
Konstantin.
Also ich habe noch ein Highlight, auch wieder ein bisschen nischig, weil ich finde, damit könnte jetzt irgendwie weiß ich, Hinspiel Bayern oder Hinspiel Paris gegen Bayern nehmen oder sowas, aber ich fand Aufstiegskampf dritte Liga fand ich dieses Jahr sehr, sehr geil. Mit Osnabrück, mit Duisburg, Essen, mit Hansa, die auch mit drin waren, Cottbus natürlich am Ende, ne? Also auch einfach die Stimmung. Duisburg war ja sowieso so ein Verein, natürlich der abgerutscht bis in die vierte Liga. Mit Michael Preetz dann als Manager sind die hochgekommen, hatten ja immer natürlich das Potenzial gehabt. Nein, wir reden jetzt nicht über Hertha. Haben auch immer zu mir gesagt vor Ort in Duisburg, ey, wir haben ja ein Zweitligastadion, also wir müssen wenigstens wieder in die zweite Liga kommen. Essen natürlich mit der Tradition, Hafenstraße auch in besonderer Atmosphäre, Cottbus mit dieser Wir-gegen-die-Welt-Mentalität, die ja Pele Wollitz auch komplett lebt, ne? Das ist auch so ein Thema. Und ich glaube, der verkörpert die auch sehr, sehr gut. Es gab ja früher dieses Trio rund um Ede Geier und Stolbach, die damals hier in den 90ern, 2000ern Cottbus mal in die Bundesliga gebracht haben. Ich glaube, Pele Wollitz vertritt das bis heute, so ein bisschen dieses Wir gegen alle. Und die haben auch sehr, sehr geilen Anhang. Und deshalb, das fand ich gerade oben, also ich, natürlich, also Abstiegskampf dritte Liga, wenn dann irgendwie Schweinfurt gegen Havels hast, ist er nicht mehr ganz so geil. Aber der Aufstiegskampf war schon richtig, richtig krass. Und am Ende hat es Essen eben nicht geschafft gegen die Spielvereinigung Fürth, aber trotz allem dritte Liga-Aufstiegskampf muss ich an dieser Stelle nochmal loben. Und zweitens vielleicht noch ganz kurz, die Relegationsspiele fand ich auch schon irgendwie jetzt sehr, sehr cool. Wenn gleich natürlich, weißt du, bist Joachim Mehle, kriegst eine gelb-rote Karte und stürzt eventuell den VfL Wolfsburg für immer in die Bedeutungslosigkeit. Also wenn es jetzt ganz schlimm läuft. Ist natürlich auch brutal, solche Relegationsspiele, ne? Also wenn man drüber nachdenkt.
Mission complete, sage ich da.
Ich glaube, das sieht er anders.
Ja, Ich schließe mit dem Lowlight und den mache ich relativ kurz und den werdet ihr wahrscheinlich auch, der ist auch mit ein bisschen Augenzwinkern gemeint. Mein Lowlight ist von dieser Saison, dass AFC Wrexham nicht back-to-back-to-back-to-back aufgestiegen ist, sondern am letzten Spieltag mit dem Unentschieden gescheitert ist und damit auf Platz 7 zu landen, hinter Hull City, die damit quasi den Beweis erbracht haben, dass wenn sie nicht am letzten Spieltag unentschieden gespielt hätten, Wrexham jetzt in der Premier League wäre. Und ich sag warum. Ich habe nichts mit Nick Wrexham zu tun. Und da können wir an ganz vielen Stellen auch gerne drüber diskutieren. Machen wir heute nicht. Das Einzige, was ich da drin habe, ist ein Entertainment-Produkt. Und ich gucke mein ganzes Leben schon Fußball- und Sportdokus. Ich finde, es gibt kein perfektes Dokumentationsprodukt als AFC Wrexham, dieses Wrexham-Ding seit 4 Jahren. Ich gehe da mit, ich komme rein, ich bin ja quasi Dorfbewohner, wenn ich mir das alles angucke. Und ich weiß nicht, ob ihr das alles angeguckt habt, aber es ist Entertainment pur mit dem zusätzlichen Asset, dass sie jedes Jahr aufsteigen. Und dass sie dieses Jahr nicht aufgestiegen sind, hat mich persönlich sehr getroffen. Weil, ihr wollt eh nichts dazu sagen, außer was Doofes, deswegen gehe ich einfach über eure Meinung rüber. Wir bewegen uns auf eine Weltmeisterschaft zu, die für mich auch das größte Entertainment-Produkt hätte sein können. Aber ich sag's mal so jetzt, wie es ist, Stand jetzt, Ende Mai 2026. Das, was so in den letzten eigentlich 12 Monaten rund um diese Weltmeisterschaft passiert ist, hat mir so bisher den Stecker gezogen. Und ich wollte mit euch gerne einmal so ein kleines bisschen Fazit ziehen, bevor wir vielleicht in 2 Wochen uns mal wirklich mit der WM beschäftigen und gucken, ob sich's doch noch was anfühlt, wie ihr damit umgegangen seid. Ich schmeiß ein bisschen Begriffe in den Raum und dann brauche ich euch mal dabei. FIFA-Friedenspreis für Donald Trump. Ticketpreise im 4-stelligen Bereich für Sitze, von denen man nicht weiß, wo die Sitze sind. Probleme bei Visa-Einreichungen für teilnehmende Nationen. Aussperren von Nationen als mögliche Fans. Hotelpreise. $150 für ein Ticket mit der New Jersey Transit von der Station in Manhattan. Ich habe vergessen gerade, wie sie heißt.
Penn Station wahrscheinlich. Penn Station vielleicht?
Ja, genau, Penn Station, von Penn Station zum MetLife Stadium, $150, ne, Return. Und Kai Rippe, ich sehe das in deinen Augen, ist dir alles egal, ne, oder hat's dich verloren?
Geht ja so ein bisschen in die Richtung, spüren wir überhaupt Euphorie, spüren wir überhaupt was, also du hast meine Augen richtig gelesen, also es hat mich wirklich verloren, im Sinne von, dass es mir eigentlich echt egal war, dass WM ist. Es hat jetzt fairerweise so ein bisschen um die Kadernominierung, da hat es mich dann wieder so ein bisschen gekitzelt, auch so dieses Neuer-Thema, Baumann-Thema, El Mala nicht dabei, das fand ich dann irgendwie wieder so ganz interessant. Und gut, jetzt sind es noch irgendwie 4 Wochen, ne? Jetzt muss man mal, gut, 3 Wochen eigentlich nur noch. Jetzt muss man mal gucken. Aber um es auf den Punkt zu bringen, selten war mir eine WM so egal wie diesmal.
Und das ist ja auch widerspiegeln dann von dem, was wir sonst beobachten, ne? Also die Hotelbranche in den USA zum Beispiel, da gab es ja jetzt verschiedene Berichte jetzt. Zuletzt, also American Hotel and Lodging Association, die, ich glaube, 80% aller Franchise-Hotels vertreten in den USA. Die haben ja auch gesagt, also aktuell die ganzen Buchungszahlen sind komplett unter dem, was man erwarten konnte oder wollte. Auch was jetzt zum Beispiel TV-Rechte betrifft. Ne? Ich meine, die FIFA hat bis jetzt noch Probleme, TV-Rechte irgendwie in Indien oder China zu verkaufen, weil die Sender einfach warten, bis sie dann wahrscheinlich für ein Apfel und ein Ei bekommen oder einfach keinen Bock haben, es zu übertragen aufgrund des Aufwandes. Persönlich auch, ich habe mitbekommen, zum Beispiel bei den Journalisten, also deutsche Journalisten jetzt, hat mir jetzt jemand gesagt, der es eben irgendwie erfahren hat, es gibt ja eigentlich immer so einen Run, ne? Alle wollen dahin, alle wollen Akkreditierung, alle wollen die ganzen Spiele besuchen. Ich habe jetzt erfahren, es kommt ganz viel, viel weniger als erwartet. Weil einfach viele sagen, ja, wir bleiben zu Hause, ist egal. Ja. Natürlich wird irgendwie aus meiner Sicht dann trotzdem ein Hype da sein, wenn in Deutschland die Spiele hatten, die dann in der ARD laufen. Also Free TV einfach so, die Leute einschalten, da werden es natürlich trotzdem geschaut, aber alles andere wird, glaube ich, echt relative Rohkrepierer. Also wenn jetzt irgendwie andere Spiele laufen, ZDF vielleicht irgendwie Frankreich gegen irgendjemanden, 2 Uhr nachts wird einfach niemand schauen. Und darüber hinaus, was mich so ein bisschen abfuckt bei dem Turnier ist, jetzt mal aus sportlich gesehen, wenn ich dann so auf die deutsche Mannschaft schaue, da hast du eine Gruppenphase, dann hast du ein 16-Finale, dann hast du ein Achtelfinale, da spielst du wahrscheinlich schon gegen Frankreich. Also bis du da mal durchrutschst aufgrund der Vielzahl der Spiele und so weiter, bis es mal richtig, wirklich spannend wird, vergehen Wochen und dann sind erstmal so 70 Partien absolviert. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was viele Leute ein bisschen abschreckt, ne? Dass du irgendwie, da dauert es ewig, haufenweise Partien, die irgendwie keine Bedeutung haben, bevor es mal wirklich um die Wurst geht. Und eigentlich haben ja Weltmeisterschaften, früher in Anführungszeichen, oder Europameisterschaften erst recht, weil die ja noch ein bisschen kleiner waren, immer davon gelebt, dass es sehr, sehr schnell um sehr, sehr viel ging. Und nicht, dass du erst so ein André hattest, was länger war als das einer Richard Wagner Ober.
Jetzt bin ich mal ganz kurz hier der Devil's Advocate. Also zum einen freue ich mich natürlich auf die Partie Australien gegen die Türkei um 6 Uhr morgens am 14.06. Da werde ich mir schön meinen Kaffee aufbrühen und das Spiel gucken und mich dann quasi schon einstimmen auf das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft, was ja dann am selben Tag um 19 Uhr stattfindet. Also 13 Stunden später. Ich habe meiner Frau letztens erklärt, dass jetzt erstmal Sommerpause ist und kein Fußball mehr ist.
Sommer in der Familie ist Sommerpause, oder? Ja,
absolut. Nein, also alles, was ihr sagt, ist richtig. Nico, was du zusammengefasst hast, war natürlich zum einen tendenziös. Du hast da versucht, eine gewisse Stimmung zu erzeugen, schon in der Frage. Ja, also vor Gericht würde ich sagen, Einspruch, Suggestivfrage. Für mich war die WM, und jetzt bin ich mal nicht der Fanvertreter, für mich war die WM schon immer ein privilegierten Turnier. Also wenn es darum geht, wer tatsächlich vor Ort ist. Ja, also für mich war die WM noch nie ein Thema, dass ich da hingehe, dass ich da ein Ticket bekomme, dass ich irgendwo hinreise, mich in ein Hotel setze oder sonst was. Für mich war die WM schon immer ein TV-Produkt. Insofern ist das alles, was du gerade aufgezählt hast, mir schon mal egal. Also was der Zug nach New Jersey kostet oder das Tailgate-Ticket oder das Hotel-Ticket, das ist mir alles völlig wurscht. Ja, egal. So, jetzt, und dann muss man schon sagen, ich bin noch nicht euphorisiert, auch nicht ob des Kaders, aber so ein bisschen Bock habe ich schon. Und vielleicht habe ich mir ja heute auch die Magenta TV-Box gekauft, um das ganze Turnier in UHD, kommentiert von Mats Hummels, Jürgen Klopp und Thomas Müller, die ganze WM anzugucken. Also ich habe schon ein bisschen Bock. Ja, wir haben hier einen geilen Grill. Ja, also bei mir kribbelt es schon ein bisschen. Das ist mir alles völlig wurscht, was ihr vorher gesagt habt.
Ja, und das finde ich aber total interessant. Es ist dir wirklich alles vollkommen wurscht?
Ja. Ja, deshalb, weil es für mich eigentlich noch nie was mit Fankultur und Fußballkultur zu tun gehabt hat. Nationalmannschaftsfußball war schon immer Brot fürs Volk. Ja, oder wie sagt man? Opium fürs Volk, irgendwie so. Da ging es schon immer darum, dass man sich mit den Nachbarn und den Kumpels zum Grillen getroffen hat. Irgendjemand hatte einen großen Fernseher oder eine Leinwand, dann gab's Bier, man konnte ein bisschen rummännern. So, mehr war es doch noch nie. So, und das wird auch dieses Jahr wieder so sein, nur halt ein bisschen später. Glaube ich. Hoffe ich.
Ich meine, die Anschlusszeiten sind natürlich auch so ein Thema, das, glaube ich, viele Leute so ein bisschen. Abwrackt ist ja auch dann Thema, dass zum Beispiel viel weniger Public Viewing vorhanden sein wird als normalerweise. Was einfach damit zusammenhängt. Ne? Also wenn dann die Spiele 22 Uhr beginnen, kannst du kein Public Viewing anbieten. Weil
doch. Pass auf, ganz viele Städte haben eine Ausnahmegenehmigung, nämlich für die Ruhestörungszeiten vorgenommen. Das heißt, du darfst auch Public Viewings nach 22 Uhr machen.
Du darfst machen und trotzdem, wenn man sich da informiert, merkt man, dass viele sehr, sehr wenig anbieten. In Berlin aber zum Beispiel wird es keine große Meile geben, also Brandenburger Tor und so wird es natürlich nicht geben.
Aber wie schade, wie schade. Also, dass es keine Fanmeile gibt am Brandenburger Tor. Ey, das ist
doch mal 2006. Ronald Reng hat jetzt ein gutes Buch rausgebracht, oder ich glaube, ist veröffentlicht, da geht es 2006, wie plötzlich die Leichtigkeit einzog. Über quasi, weil natürlich 2006 so ein bisschen auch als, übrigens auch gesellschaftlich als ein Wendepunkt in der neuen Bundesrepublik betrachtet wird. Und da war ja auch zum Beispiel, ne, Fanmeile, Deutschland, natürlich war es Heim-WM.
Die Glorifizierung dieser fucking Fanmeile in Berlin 2006 geht mir auch so auf den Sack, ne?
Ja, weil also, du nicht dabei warst. Dich haben sie damals nicht reingelassen.
Leider.
Du warst aber wahrscheinlich Single und desperate.
Ja, also das bin ich desperate.
Ja, aber Kai, ich verstehe natürlich deine Skepsis und das ist natürlich auch einigermaßen schlicht, ja, stimmt. Und dennoch 2006, gerade in Erwartung des Sommermärchens, ich saß auch da und ich war leider auch da, als wir gegen Italien ausgeschieden sind und ich saß auf dem Bordstein zusammen mit 400.000 anderen Deutschen und hab geweint. Also da war schon ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl und es gab sehr viel Bier aus Plastikbechern. Das war schon schön.
Das war 2008 bei der WM, bei der EM danach direkt, also dieses Duell gegen die Türkei war das war nicht Leichtigkeit, das war sehr aufgeladen, aber also trotzdem auf der Straße standen die Leute und haben dann rumdiskutiert die ganze Zeit. Ja, und irgendwie hat das schon was gemacht. Ist ein bisschen verflogen mittlerweile, aber es war eigentlich trotzdem hier und da noch vorhanden. Und aber das ist natürlich bei einem Turnier mit Anstoßzeiten 2 Uhr nachts nicht möglich.
Ich will woanders hin. Das, was wir jetzt machen, ist das, was passieren wird. Und da bin ich genauso. Und da werden wir in 2 Wochen eine Folge drüber machen können, dass wir Bock darauf haben und dass es am Ende um Fußball geht und wir uns daran freuen. Und ich genauso wie du, Tommy, um 6 Uhr morgens mir Australien gegen X angucke und auch jede fucking Zusammenfassung, weil ich im Turnier bin. Und dann werde ich wieder 2 Tippspiele starten und am Ende doch drin sein und ab Viertelfinale, Achtelfinale, 16. Finale, wann auch immer, mitfiebern, auch um welche Uhrzeit vorkommen, egal. Das wird passieren, weil der Fußball am Ende gewinnt. Das glaube ich nämlich auch. Aber ich komme eigentlich aus einer anderen Flugschneise, weil, und da packe ich uns 4 mal rein. Wir sind jetzt alles 4 mittlerweile im Alter und auch in der Gesamtkonstitution unseres Lebens in der Situation, dass wir, sagen wir so, die Anzahl der Weltmeisterschaften, die wir bisher erlebt haben, wie viele wir davon erleben konnten, also wirklich erleben konnten. Und ich meine nicht grillen mit den Freunden und dem Fernseher, sondern dahin, rein, WM, nicht immer nur auf dem Fernseher, sondern wirklich erleben. Davon gibt es eine 2006 und danach wird es dann auch schon langsam eng. Und dann gibt es vielleicht nochmal irgendwo eine Möglichkeit, weil man mal alles zusammengepackt hat und es noch humane Ticketpreise waren, was auch immer. Diese Weltmeisterschaft 2026 in den USA war, als es hieß, sie geht dahin, für mich die perfekte Weltmeisterschaft. Riesengroß, 188 Nationen gefühlt, die dahin fliegen. In dem Land, das rein durch Urlaub, und da können wir auch anderer Meinung sein, aber für mich, ich bin in diesem Land, keine Ahnung, schon 40 Mal, 50 Mal gewesen, keine Ahnung. Ich kenne es in so vielen Details. Ich habe so viel Liebe für die Art und Weise. Ich bin da gerne. Ich mag irgendwie die Menschen, auch wenn das viele von denen, ne? Trotzdem den Vibe, das Gefühl plus den Entertainment, und das ist mein ganzes Leben lang davon beeinflusst, von der Größe, wie die Dinge machen können. Ich war in meinem Leben schon bei 3 Super Bowls. Ich weiß, dass sie es schaffen, dir das Gefühl zu geben, das ist the place to be. Und ich hatte Pläne, seine Mutter dieses Turnier durchzuexerzieren. Von, ich kratz alles zusammen, bleib 6 Wochen drüben und guck es mir einfach komplett an. Entweder ein paar Spiele rein, einfach nur dabei zu sein, wenn Brasilianer und Argentinier sich irgendwo in irgendeiner Stadt auf der Straße treffen, um gemeinsam zu feiern. Ich mache einen langen Monolog, dann könnt ihr gleich einsteigen, aber darum geht's mir. Und das, was passiert ist, ist, dass jedes einzelne Bausteinchen in den letzten 12 Monaten dazu geführt hat, dass es mir meinen ganz persönlichen kleinen Traum von dieser richtig coolen Weltmeisterschaft erstmal kaputt gemacht hat. Und am Ende bleibt über, dass es egal ist, wo sie stattfindet, weil ich gucke sowieso. Und trotzdem finde ich, dass da was, also dass diese WM, also der Weg dahin, dass da auch für die Fans und für die Leute was zerstört wurde. Ihr kennt auch die Geschichte von dem Engländer, der sich Road to the Final Tickets gekauft hat für sich und ich glaube seinen Sohn oder irgendwie sowas. Und das haben schon immer Engländer wahnsinnig gemacht. Dieser musste halt sein 400.000 Euro Haus verkaufen, damit er sich das leisten kann. Das ist nicht mehr, also da hatten die mir einfach das Gefühl, vielleicht das romantische Gefühl von dieser Weltmeisterschaft auch einfach kaputt gemacht. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine, denn Konstantin, das, was du beschreibst, ist ja, dass diese Frustration eigentlich sukzessive überall durchsickert.
Und ein anderes Thema, weil du gerade den Super Bowl ansprichst, ich meine, das ist natürlich ein bisschen komischer Vergleich, also schiefer Vergleich, aber du hast ja recht, es ist eigentlich das, was die Amerikaner immer ganz gut schaffen, so ein Event, also ein Event, wenn eins stattfindet, zum Beispiel Olympia oder so, jetzt, wenn LA ist, ne, in 2 Jahren dann, LA 28, dann wird es auch sich anfühlen wie ein sehr, sehr großes Event. Diese Weltmeisterschaft hier ist zu groß, zu weit auseinandergedriftet, die Wege sind zu weit. Es sind zu viele Länder dabei, es sind zu viele Städte, die Gastgeberorte sind. Du kannst nichts einfach so mal erreichen. Es ist für viele Leute, abseits jetzt vielleicht von denen, die sagen, ich will noch mein eigenes Team verfolgen, aber die vielleicht auch zu so einem Turnier einfach hingehen wollen, um was zu erleben. Du kannst das Turnier ja gar nicht erleben. Wenn du jetzt zum Beispiel in New York City bist, mal angenommen, bist in New York City, ich habe mir das mal angeschaut, weil da bin ich zum Beispiel dann häufiger, dann ist da alle 4 Tage ein Spiel. Weil ja die Spiele alle verbreitet sind über 16 Austragungsorte in 3 Ländern. Das heißt, selbst wenn du jetzt an einem Ort bist und sagst, ich bin nur hier und ich will was erleben und ich und so weiter, da hast du vielleicht 1 oder 2 Spiele die Woche, die du da erleben kannst. Was bringt dir das dann? Hast du aber zum Beispiel, bist du irgendwie in München oder so, als ein Deutschland-Turnier war oder so, hättest aber noch schnell nach Stuttgart fahren können, bist du in einer Region, kannst viele Spiele gleichzeitig erleben oder kannst viele Sachen gleichzeitig erleben. Hier ist das alles tausendfach zersprengt. Abseits vom Geld, was natürlich auch eine große Rolle spielt, aber es ist einfach sowas von auseinandergeklüftet. Und es sind alles so kleine Partikel, die sich überall aufhalten. Und es ist auch für die Fans ein Problem. Wenn du dein Team verfolgen möchtest oder wolltest, hast du irgendwann auf die Landkarte geschaut und hast gesagt, okay, ich muss da irgendwie 7-mal in den Flieger steigen, um nur die Gruppenphase zu bewältigen. Wer macht das? Wer hat Lust da drauf?
Jetzt reicht aber auch mal hier langsam mit den schlechten Vibes, oder?
Nein, also aber ich habe da auch noch ein, zwei Takes. Sorry Kai, ich habe noch was in Richtung schlechte Vibes. Also ich glaube, es passieren ja gleich mehrere Dinge gleichzeitig. Zum einen stellen wir plötzlich fest, ihr habt das vorhin so ein bisschen angesprochen, irgendwie ist der Hype nicht so da. Ist euch mal aufgefallen, dass dasselbe auch für Weihnachten gilt in den letzten Jahren? Und ich glaube, das liegt gar nicht an den Turnieren oder an den Weihnachtsfesten. Ich glaube, das liegt an uns, die wir nämlich älter werden und diese Events, sei es Weihnachten oder eine WM, vielleicht gar nicht mehr so zentral in unserem Leben sind, wie sie es vielleicht früher mal waren. Weil wir sie zum einen anders einordnen, weil wir den politischen Kontext sehen, weil wir vielleicht inzwischen eine Familie haben und, und. Also ich glaube, das ist eine sehr subjektive Sicht auf die Dinge. Es gibt bestimmt Leute, die auf diese WM so gehypt sind, wie wir es damals auf eine andere WM waren. Das kann ich mir durchaus vorstellen. So, dann haben wir jetzt alle langsam gemerkt, auch der Letzte, auch selbst ein USA-Fan, wie du es bist, Nico, dass das am Ende doch nur ein imperialistisches Kackland ist, mit einem orangenen Mann, der alles kaputt macht, wofür die USA jemals stand. Also es ist nicht mal mehr der Sehnsuchtsort, den wir mal hatten. Konstantin, du musst jetzt ruhig sein, damit du auch dein Visa bekommst.
Habe ich schon das Visa.
Hast du schon, sehr gut. Also auch das spielt mit rein. Und dann gibt es noch was, und das ist mir persönlich aufgefallen, es gibt einen unfassbaren Disconnect kulturell zwischen dem Austragungsort und der Sportart. Also ich habe in letzter Zeit Reels gesehen von US-Journalisten oder Podcastern, die über den potenziellen Ausgang dieser WM gesprochen haben, da bin ich lachend vom Stuhl gefallen. Ja, also da, ich habe mir letztens ein, ich glaube, 3-Minuten-Reel angeguckt, wie mir ein Football-Podcaster, immerhin hat der Football gesagt und nicht Soccer, erklärt hat, warum die USA höchstwahrscheinlich Weltmeister wird. Ja,
ja. Pass auf. Kenne ich.
Erstens Heimvorteil. 80.000 fanatische Fans. Ja. Weil natürlich Kylian Mbappé sagt, Moment mal, 80.000 Fans gegen mich, da kann ich ja gar nicht mehr spielen vor Angst, ja, kenne ich nicht. Und dann sieht man quasi in diesem Reel direkt so ein Foto von so einem Typen mit so einem Schaumstofffinger, der wie USA ruft. So, Punkt 1. Punkt 2, wie heißt der? McKennie? Ne? McKennie
Weston.
Weston McKennie.
Von Juve.
Gio Reyna und Pulisic. Ja, 3 absolute Granaten. 3, und das muss man auch sagen, aus europäischer Sicht, völlig normale, durchschnittliche Fußballer.
Ich meine, zwei von 3 sind ganz gut. McKennie ist ein Riesenathlet und Pulisic ist schon ein guter Spieler, aber ja, ich weiß, was du meinst.
So, also kein Faktor, um eine WM zu gewinnen. Und dann, und da finde ich, da merkt man einfach so, dass dort vor Ort überhaupt gar kein Verständnis für diese Sportart oder irgendwas herrscht. Dann kommt der mir mit, naja, Obacht, Heimvorteil USA. Dann denke ich mir so, warte mal, wie Heimvorteil? Bist du der Meinung, dass die alle Europäer und Südamerikaner jeweils nach Hause fliegen und dann wieder dahin? Weil er wirklich meinte, die USA muss weniger reisen. Also okay, gut. Wenn du das siehst, dann merkst du einfach, es gibt auch kulturell dort so einen Disconnect. Es gibt vor Ort überhaupt gar keinen realistischen oder irgendwie realitätsnahen Hype. Das gibt dir dann halt noch den Rest. Also so, und dann siehst du sowas wie, der Iran kann nicht einreisen, beziehungsweise er darf, aber niemand kann für seine Sicherheit garantieren, auch geiler Take. So, und all das kommt dann zusammen, glaube ich. Ich glaube, per se kann diese WM trotzdem geil werden, wenn du sie vom Fernseher aus Europa heraus betrachtest und vielleicht, weiß ich nicht, nicht allzu viel Schlaf brauchst. So.
Ich glaube, und ehrlicherweise, das ist Kai, Stichwort Schlaf, haben wir schon verloren, der muss ins Bett. Deswegen schließen wir heute auch die Runde. Ich glaube, das ist das, was am Ende überbleiben wird. Denn ich kenne genug Leute, die quasi auch da versuchen, Spiele zu gucken, welche Kämpfe die haben, welche Preise dafür aufgerufen werden, was sie mittlerweile auch bereit sind zu zahlen. Ich weiß nicht, hat irgendjemand von euch noch die Möglichkeit, Hotelzimmer in den USA zu besorgen? Es ist halt schwer.
Meldet euch bei uns.
Ja, genau. Es ist halt schwer, wenn ihr was braucht, sagt Bescheid. Es ist halt schwer, was zu kriegen. Und das sind alles so kleine Effekte, die, finde ich, schon den Vibe echt zerstört haben. Weil, und damit habe ich es mir dann am Ende jetzt aber auch, ich habe mich innerlich quasi beruhigt. die FIFA versucht gerade in einem Land, das das Entertainment-Produkt perfektioniert hat und mit dem Super Bowl das größte Einzelspiel-Entertainment-Produkt, ich sage nicht das größte Spiel der Welt, geschafft haben. Das haben die FIFA jetzt versucht, 104 Mal zu verkaufen. Sodass auch Usbekistan gegen Lettland, die nicht dabei sind, auch theoretisch den gleichen Hype konstruiert wie ein Super Bowl. Und deshalb kostet das Ticket da auch mindestens 800 Euro Oberrang, ohne dass du weißt, wo du sitzt. Und das alles wird aber, und da hast du vollkommen recht, Tommy, in 2 Wochen zur Seite geschoben sein. Dann werden wir alle in Tippspielen hängen und dann werden wir alle mit der Autofahren am Auto durch Düsseldorf fahren, Kai Rippe und
so, Bierhelm auf.
Erst, wenn wir also, erstmal Curaçao weggeklatscht haben, ja, da sind wir alle heiß wie Frittenfett.
Darauf erstmal die Blue Curaçao an der Stelle.
Trink dein Blue Curaçao, während Curaçao weggeklatscht wird.
Ja, genau das.
Ich
genau
würde mich ja freuen, wenn wir mal ein schönes Spiel irgendwo zusammen gucken.
Ja, also ich lade euch ein. 14.06. hier bei uns in der Agentur.
6 mit Uhr morgens, Australien.
Nein, 19 Uhr. 14.06. 19 Uhr, Deutschland gegen Curaçao.
Ja, und wer ist da leider in den Vereinigten Staaten und hat 2 Daumen?
Ja.
Konstantin
Eckner. Ich kann auch nicht, weil ja. ich, das ist ein anderes Thema.
Weil ich keine Lust habe.
Weil du keine Lust hast auf Curaçao.
Ich gucke mich
jetzt noch
an. Dann machen wir uns schön Snacks und dann machen wir ein bisschen Aufstellungseingrooven. Also Tommy, ich glaube, ich kann. Also ich hätte Bock.
Ich habe mir das in meinem Kalender angeguckt, also ohne jetzt, aber ihr wisst ja, welche Themen da noch so anstehen und so. Ich habe gesehen, die meisten Spiele sehe ich irgendwo bei irgendwelchen Events oder irgendwo anders auf irgendwelchen Leinwänden im Ausland. Das nimmt mir den letzten, im Moment noch die letzte Freude daran, dass das eine coole WM wird. Deswegen, ich glaube, das, worüber ich mich freue, ist irgendwie ein Spiel um 6 Uhr morgens anmachen.
Ich habe noch, bevor du hier zumachst, ich höre das ja schon an deiner Stimme, Nico. Ich bin ja inzwischen.
Guck doch Kai an, der ist durch.
Geübter Nico-Zuhörer. Bevor du zumachst, jeder ein Tipp, wer wird Weltmeister?
Ich will mal nicht so langweilig tippen. Ich habe immer Bock auf irgendwie.
Norwegen.
Nee, also
Portugal.
Ist ein bisschen Norwegen realistisch ist aber sein. Ich hätte schon manchmal Bock, einfach mal auf England zu tippen. Aber ich fand den Kader jetzt auch, also es ist ja schon irgendwie geil. Ich dachte ja wirklich, dass Thomas Tuchel einer von uns ist. Er will jetzt irgendwie England runterwirtschaften und dann geht er mit fliegenden Fahnen übernimmt.
Das ist
von,
nämlich von der eigentliche Spygate.
Also genau, also er geht irgendwie so im
was
Halbfinale,
er da macht, ist auf jeden Fall, ja.
coacht er die raus und dann zieht er sich so das England, die Three Lions Shirt aus und darunter ist der Bundesadler und unser Tommy kommt heim. Also so hat er ja so ein bisschen den Kader aufgestellt. Deshalb
ja, fandet ihr den Kader so, ich meine...
Ja, keine Ahnung, also ich bin da so, steckt da auch nicht so tief drin. Also,
ja, ich meine, es gab ja nur die Diskussion, weil er hat Cole Palmer und Phil Foden nicht mitgenommen, aber ganz ehrlich...
Trent.
Trent Alexander-Arnold, Rechtsverteidiger heißt übrigens auch Verteidiger. Das Problem ist, wenn du nur rechts bist, also nur rechts läufst, aber genau. Nee, egal, nee, genau, ich finde es interessant. Aber ich glaube, Tommy Tuchel muss ich einem was dazu sagen. Ich finde ihn super, weil er scheißt sich nichts, was die Öffentlichkeit sagt.
Das muss man ihm auch lassen.
Ja.
Das muss man ihm wirklich lassen. Zurück zu den Tipps.
Genau, zurück zu den Tipps. Also England nehme ich nicht. Und ich setze jetzt einfach mal auf nicht wieder Spanien, ist auch langweilig. Ach komm, England. Zack.
Konstantin?
Also eigentlich wollte ich eigentlich auf eine südamerikanische Mannschaft setzen, weil die den, sagen wir mal, klimatischen Vorteil haben. Denn allein die Halbfinalspiele werden bei 35 Grad ausgetragen in Arlington und Atlanta. Viel Spaß dabei dann alle Mitteleuropäer, wenn dann England noch im Halbfinale sein sollte. Also eigentlich wollte ich auf die tippen. Das Problem ist, Brasilien, Carlo Ancelotti hat... Keine Ahnung, was der gemacht hat. Der hat irgendwie so eine Rentnertruppe mit dabei. Und Argentinien sehe ich auch nicht ganz so stark. Deswegen muss ich eigentlich, wenn ich seriös sein möchte, bei Spanien bleiben und sagen, Spanien wird Weltmeister, weil die haben mit Abstand den besten Kader. Ich sage aber gleichzeitig noch an alle da draußen, Hipster-Tipp für alle, was heißt Hipster-Tipp? Also Hipster-Mannschaft, neue Belgien ist mittlerweile Norwegen. Also früher war ja Belgien immer, ja, die schaffen es diesmal. Norwegen mit Erling Haaland ist jetzt das neue Belgien.
Ödegaard.
Mit Ödegaard.
Wollte ich sagen, Ödegaard hat gerade in England wieder Geschichte geschrieben. Ne? Also es ist auch kein Fallobst. Tommy.
Also anders als Konstantin das jetzt gerade dargestellt hat, kann es da keine zwei Meinungen geben. Das ist auf jeden Fall Frankreich.
Ja, haben wir schon
da kann es
schon
zwei Meinungen geben.
Jetzt kommt Nico mit Deutschland, dann wird es ja richtig. Dann kommen wir hier auch nochmal einen Pott. Dann schmeißen wir hier mal was schön in den Pott.
Ich sag ja. Italien.
Alter, hast du dir den Kader angeguckt?
Und das war's. Ey, mit schöner neuer Fußball.
Wir hören uns in zwei Wochen angeguckt? Wieder. Gut, nee, da müssen wir jetzt noch einmal rein. Ey, die haben
sie nicht mal dabei.
Mach mir meinen Witz nicht kaputt. Gute Nacht. Das war schöner neuer Fußball. Bis in zwei Wochen. Tschüss.